Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht Bassum von Tilpot. Das ist die Folge, wir nehmen gerade die Folge 65 auf. Es ist Montag, der 16. Februar, 19.17 Uhr. Hallo, hallo nach Castrop-Rauxel.
Hallo nach Tiven. Wir reden jetzt einfach gleichzeitig.
Genau, wir gucken, dass wir das in Stereo hinkriegen. Genau.
Genau.
Das hat es bei euch auch geschifft.
Genau, ganz viel Regen hier.
Bei uns auch. Furchtbar. Kein Spaß. Und nicht genehmigter Schnee, habe ich gehört, aus Ostwestfalen.
Achso, hier nicht.
Ja.
Bei dir?
Bei mir nicht, bei mir im Moment auch nicht. Nee. Gestern hat es geschneit, aber es ist nicht liegen geblieben, glücklicherweise.
Ja.
Und die Schneefälle in Deutschland sind dann eher in der Kategorie niedlich. Aber ja.
Zumindest in Norddeutschland.
Ja, genau.
Oder nördlich von Bergen.
Aber es reicht, um die Bahn stillstehen zu lassen.
Da brauchst du. Da reicht alles.
Ja, zwei Tropfen Regen auf der Oberleitung. Ja, das wäre jetzt zu viel gesagt, aber ja.
Sag mal drei.
Fällt schon auf, dass das Wetter nicht so ganz im Griff ist, sage ich mal so. wir haben ein kleines wenig Feedback bekommen. Alex, ein Kollege aus der Linux-Erfa-Gruppe hier in der Schweiz, hat mir geschrieben, dass er endlich mal in unserem Matrix-Chat vorbeischauen müsste, weil wir jetzt so viel Werbung dafür machen.
Hat das schon gemacht?
Weiß ich nicht. Nee, ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber er sagte, die Werbung für Matrix wäre im Podcast unüberhörbar. Und er hat unseren Podcast erst seit ein paar Wochen entdeckt. Und er mag die Tooltips sehr. Gut, dass wir welche haben wieder.
Genau, gut, dass ich gerade noch den letzten Tooltip aus der Nase gezogen habe.
Ja, genau. Und jetzt wäre eigentlich Zeit, Werbung für die Matrix-Gruppe zu machen.
Genau, wir haben diverse Kommentare bekommen in der Matrix-Gruppe. Unter anderem wurde dein Terraform-Verständnis als outdated bezeichnet.
Ja.
Und diverse weitere Sachen, kleinere, die zu diversen Diskussionen geführt haben, die wir hier nicht weiter, darauf eingehen werden.
Ja, ich müsste da auch mal den Code sehen, um das wirklich beurteilen zu können, ob es sich wirklich geändert hat. Aber ja, wenn es sich geändert hat, umso besser. Dann haben die was gelernt, ist doch super.
Gut, kommen wir zum ersten Shorty.
Genau, der erste Shorty ist, ich bin zurück zu Task Warrior gegangen.
Nein.
Doch.
Oh. Wie kommt das denn?
Ja, Todoist hat die Preisschraube ein bisschen angezogen und das wird nicht so deutlich, dass ich es mir nicht hätte leisten können. Aber ich bin darüber ins Nachdenken gekommen, ob ich weiter Todoist benutzen möchte und habe dann andere Open-Source-Tools ausprobiert. Ich habe ausprobiert Super Productivity, ich habe ausprobiert Vicuña, ich habe ausprobiert Logseq als Aufgabenverwaltungstool und ich fand alles suboptimal, um es höflich zu sagen. Es hat alles nicht so, hat mich alles nicht so überzeugt, wie ich das gerne hätte. Und habe gemerkt, bin dann zurück zu Task Warrior und habe gemerkt, wie viel in meinem Muskelgedächtnis noch ist. Wie viele Sachen ich wirklich noch automatisch gekonnt habe. Und Task Warrior hat einen riesen Sprung gemacht von Version 2 auf Version 3. Es hat auch die Programmiersprache gewechselt und es gibt jetzt einen Sync-Server, der relativ einfach aufzusetzen ist. Das habe ich natürlich dann auch gleich getan. Und es gibt ein Task Warrior Web UI, was ich mir auch installiert habe. Und damit habe ich zumindest auf den Geräten, wo ich keine Linux-Kommandozeile habe, Zugriff auf die Aufgaben.
Ja. Wie gut ist die Web-Oberfläche?
Okay. Also jetzt, nein. Also bei Todoist war ja, der größte Vorteil bei Todoist war ja ehrlicherweise, dass man das wirklich überall hatte.
Ja.
Und dass man sich keine Gedanken darüber machen musste. Und wenn man gemessen an Todoist ist die Web-Oberfläche nicht so toll. Ja. Gemessen an dem, was ich brauche, ist sie völlig ausreichend. Also eine Aufgabe zu erfassen, so wie ich sie brauche, kann ich ohne Probleme eine Web-UI machen. Die meisten habe ich hinterher sowieso nochmal nachbearbeitet, wenn ich sie mobil erfasst habe zum Beispiel.
Ja.
Von daher ist da jetzt keine große kein großer Qualitätsverlust an der Stelle. Ich habe gemerkt, als ich zu Todoist gewechselt bin, dass ich sehr viele Einschränkungen in Kauf genommen habe, die Todoist mitgebracht hat. Also viele Features, die Task Warrior hatte, hatte Todoist nicht.
Ja.
Dafür wurde ich halt beschenkt dadurch, dass der Sync wahnsinnig gut funktionierte und dass Todoist allgegenwärtig war. Eigentlich, dass es für jede Plattform irgendeinen Client gab.
Ja.
Und jetzt drehe ich jetzt ein bisschen zurück. Jetzt habe ich es halt nicht mehr überall Task Warrior, aber ich kann meine Aufgaben besser verwalten, weil ich die Features besser benutzen kann.
Ja, Ja, ich bin ja weiterhin bei Todoist. Mhm. Ich hätte jetzt noch keine Lust gehabt, irgendwie wieder zu wechseln.
Ja. Ich hab ein paar Blogartikel dazu geschrieben, die werden wir verlinken, auch warum ich gewechselt bin und was ich sonst noch ausprobiert habe. Und nein, im Moment bin ich ganz zufrieden, so wie es ist. Also ich fühle mich wieder wohler. Also der für mich das Killer-Feature bei Task Warrior war der Dringlichkeitskoeffizient oder Urgency-Koeffizient.
Ja.
Der mir geholfen hat, die Aufgabenliste relativ gut zu strukturieren und das hilft schon.
Ja, das vermisse ich auch.
Und mit dem GUI geht es eigentlich ganz gut. Also ja, GUI oder auf der Kommandozeile. Ich habe auf fast allen Geräten, wenn ich am Rechner sitze, habe ich eine Kommandozeile. Ja. Die grafische Variante via Webserver brauche ich eigentlich nur, wenn ich am Handy bin.
Ja.
Und da, wenn ich am Handy was erfasse, muss ich im Nachhinein nochmal drüber. Also von daher geschenkt.
Ja, ja. Dann bist du quasi immer eingeloggt im Browser und dann ist gut.
Ja, oder wenn du dich, das ist mit normaler HTTP-Authentifizierung, also das ist jetzt nichts Besonderes.
Ja.
Und es funktioniert relativ zügig. Und mal eben eine Aufgabe reinhacken und später nachbearbeiten ist ja gar kein Problem.
Ja, ja. Ja, ich vermisse bei To-Do ist eigentlich so diese, also A, das, was du gesagt hattest, mhm. ein Urgency-Coefficient-Ding, mhm. wie das berechnet, aber halt auch die eine zentrale Übersicht,
mhm.
Wo es dadurch dann halt auch sortiert ist. Weil im Moment kriege ich halt durch jede Projekte einzeln durch.
Mhm.
Das vermisse ich so ein bisschen. Ich habe zwar theoretisch einen Filter mit, ich glaube, ich habe es genannt Not Soon, was quasi mhm. alles ist, was mhm. kein Due Date hat.
Mhm.
Aber effektiv sortiere ich jetzt halt alles immer nach, okay, ich möchte das an einem bestimmten Tag machen. Und nicht ein, was könnte ich denn jetzt machen?
Ja.
Und dann kriege ich bei einigen Sachen halt ewig lange nicht drauf und dann, mhm. ach ja, das wollte ich auch irgendwann mal machen.
Ja. Also ich habe Todoist so benutzt, dass jede Aufgabe bei mir ein Due Date hatte, also ein Fälligkeitsdatum hatte.
Ja.
Das, was aber nicht ganz richtig ist, eigentlich habe ich das Wait-Datum aus Task Warrior vermisst, ab dem eine Aufgabe sichtbar ist.
Ja.
Also eigentlich möchte ich wissen, wann ich an einer Aufgabe arbeiten kann und nicht, wann sie fällig ist. Das ist sind ja zwei Komponenten. Es gibt ja vier Daten bei Task Warrior. Es gibt das Scheduled-Datum, das ist das Datum, ab dem eine Aufgabe bearbeitet werden kann. Es gibt das Wait-Datum, das ist das Datum, ab dem eine Aufgabe sichtbar ist. Es gibt das Due-Datum, wann die Aufgabe fällig ist. Und es gibt das Until-Datum, wann die Aufgabe gelöscht wird.
Ja.
Und gerade das Löschen von Aufgaben ist eigentlich auch keine so schlechte Idee. Man kann sich vorstellen, wenn man Weihnachtskarten verschicken will und es ist der 25. Dezember, dann braucht man die Aufgabe nicht mehr sehen, weil dann ist es zu spät. kann sie auch gleich gelöscht werden.
Ja, ja. ja. Aber ja, ich meine, das sind schon verschiedene Punkte, die schon Unterschied machen, finde ich.
Ja. Letzten Endes kommt es darauf an, wie man sich, wie der eigene Workflow ist. Und meinem Workflow ist halt Task Warrior tatsächlich näher.
Ja.
Ja. Ist jetzt auch keine globale Abrechnung gegen Todoist, ganz bestimmt nicht, aber ich merke halt, dass mir das die Philosophie in der Task Warrior mehr liegt an der Stelle.
Ja, wobei man mittlerweile sagen muss, es sind auch andere Leute, die das weiterentwickeln. Ne?
Ja, und also ich meine, sie sind auf Rust gewechselt, wenn ich das richtig bekommen habe.
Aber ich glaube nicht für Task Warrior selbst, sondern nur für den Server, oder?
Mhm. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich dachte, Task Warrior wäre auch, aber bin ich mir gerade nicht sicher. Weiß ich nicht. Ich meine, auch Task Warrior wäre jetzt in.
Nee, ich meine nicht.
Egal. Es gibt eine zentrale Bibliothek, die nennt sich Task Champion und die zentrale Bibliothek wird auch vom Sync-Server benutzt.
Ja.
Der heißt dann Task Champion Sync-Server.
Ah ja.
Genau.
Ja, der alte Sync-Server, der fand ich irgendwie auch nicht so.
Ja, es war eine Notlösung. Also eigentlich, das merkt man an ein paar Stellen, Task Warrior ist als Single Source of Truth System gebaut worden und der Sync-Server ist irgendwie dran geflanscht worden. Also das merkt man vielleicht auch bei anderen Programmiersprachen, die eigentlich ohne Objektorientierung groß geworden sind, wo hinterher dann nochmal Objektorientierung dazugekommen ist. Das fühlt sich immer so ein Stück weit wie ein Fremdkörper an.
Ja, genau. Ja, und das lag auch ein bisschen daran, dass der Sync-Server ja auch nochmal komisch einzurichten war und eine
sehr komisch.
Spezielle Abfragesprache hatte. Also ein eigenes Protokoll hatte, weil das war ja kein HTTP oder sonst was, also keine Restschnittstelle. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber manchmal ist es dann doch einfacher, wenn es eine Restschnittstelle ist und dann fertig.
Ja, jetzt ist es HTTP, genau. Und, und ich glaube Rest, ja.
Ja.
So genau habe ich, hab ich nicht reingeguckt, ehrlicherweise.
Genau, meistens ist es ja irgendwie dann doch irrelevant, aber wenn es dazu anstrengend ist, Clients dafür zu schreiben, dann ist es irgendwie doch wieder relevant.
Ja, genau. Es gibt mittlerweile auch mehrere Clients, die auf die Schnittstelle zugreifen. Also das war eine richtige Entscheidung, das zu machen.
Ja. Gut.
Jo, und nun zu dir.
Ja, kommen wir zu meinem Shorty. Und zwar hatten wir schon das ein oder andere Mal Typest erwähnt. Wie oft haben wir es eigentlich erwähnt? Ich weiß es nicht mehr.
Ja, das eine oder andere Mal.
Genau. Also was ist Typest? Typest ist grundsätzlich ein, wie nennt man das? Ein Dokumentenerstell-Software-Ding.
You get is what you get is what you want. Also ein LaTeX-Killer, wenn man so will. Also man beschreibt seine Dokumente in einer Markdown-Sprache und bekommt dann halt so was typografisch korrekt Gesetztes am Ende raus.
In einer Markup-Sprache, genau, nicht Markdown.
Markdown geht übrigens auch.
Es ist halt eben kein Markdown. Ich würde sagen, das ist so ein Zwischending zwischen LaTeX und Markdown, weil Markdown kann ja jetzt nicht wirklich viel Positionierung oder sonst was. LaTeX kann das sehr, sehr viel, ist aber sehr umständlich zu nutzen. Und Types ist irgendwo dazwischen. Mhm. Ich würde sagen, auch näher an LaTeX als an Markdown, weil es nicht so einfach zu nutzen ist. Mhm. Aber das ist halt eben der Unterschied zu Markdown. Mhm. Aber man kann ja jetzt nicht irgendwie, ich finde Tabellen fand ich in Markdown immer ein bisschen anstrengend, aber halt auch, wenn man ein gewisses Layout machen wollte, dann ist das halt mit Markdown quasi nicht wirklich möglich, außer mit irgendwelchen Add-ons. Und ich mag Markdown trotzdem, aber bei diversen Sachen wie Slides zum Beispiel, also für Vortragsfolien, fand ich das immer doch recht eingeschränkt, sagen wir es so.
An der Stelle ist immer noch lustig, dass wir von Folien reden. Ja.
Genau, das sagst du auch jedes Mal.
Ich finde es ja auch immer noch lustig.
Ich war neulich übrigens an der Schule und weißt du, was ich da gesehen habe?
Folien.
Ein Overhead-Projector.
Das gibt's noch.
Ja.
Konnte der PowerPoint darstellen?
Ich fand das irrettierend. Erzähle ich gleich zum Bildungsrichter.
Ja.
Zu meinem nächsten Shorty, weil sonst kommen wir hier ein bisschen durcheinander. Also was ich eigentlich erzählen wollte zu Typest ist, dass das Schreiben davon ist schon relativ aufwendig. Also wenn du dann halt Slides zum Beispiel bauen möchtest. Hast du das eigentlich, wie weit hast du das schon verwendet?
Ich habe einfache Dokumente damit gemacht. Ich habe ganz einfache Slides damit gemacht mit einem super, super easy Template. Da ist es fast vom Markdown nicht zu unterscheiden.
Ja.
Also so wie ich es verwendet habe. Ja.
Bisher zumindest, ja, genau.
Ja, genau.
Und weil was bei mir ich habe früher, man muss ein bisschen sagen, so, okay, wo komme ich her, wo kommst du her quasi? Wir haben ja beide LaTeX Beamer verwendet für Slides. Und Markdown gibt es ja diverse Sachen, die so webbrowsermäßig sind. Die finde ich auch meistens nicht so toll, Markdown-basiert. Und Typest schließt so ein bisschen die Lücke dazu. Und da gibt es halt auch vorgefertigte Slide-Themes. Die fand ich so okay bis schlecht, weil die teilweise sehr altmodisch aussahen. Das kennt man ja bei LaTeX Beamer halt auch. Da hatten wir, du und ich, ja, glaube ich, beide das gleiche Theme verwendet, das Metropolis M-Theme oder wie das hieß, was deutlich moderner war vom Schrifttyp und von der Aufmachung ja generell. Und genau, ich habe dann halt einmal, als ich bei der CLC-Conf in Mannheim war im November, hatte ich einen Talk gemacht mit Typest-Folien oder mit Typest-Erzeugten. Da habe ich versucht, das Template selbst zu bauen und ich hatte dann oder ein Theme selbst zu bauen, sodass es ein bisschen unique ist, damit es nicht so einheitlich aussieht und schön aussieht. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt Kilocode verwendet, das hatte ich ja hier schon mal als Tooltip gehabt, ein Open Source AI Tool Ding und hatte dann halt noch ein LLM drangenommen von, da habe ich ein ausprobiert, Quen, was chinesisch ist, ein Mistral, als auch DeepSeek, um dann halt irgendwie so ein paar Slides zu bauen, die hübsch aussehen, weil das Problem, was ich halt häufig habe, ist, dass die Slides entweder weiß ich nicht, wie ich das hübsch darstellen soll, egal welches Tool, weil ich habe halt auch durch meine GitLab-Zeit viel Google-Slides halt verwendet, aber das waren halt vorgefertigte Templates, die sie dann da, Theme und Templates, die halt irgendein anderes Team halt gemacht hat. Und jetzt, wo ich es komplett selbst machen muss, wie stelle ich denn das jetzt da, welche Informationen? Und ich habe jetzt mal Claude Claude Code verwendet, also von Claude, also von Anthropic, und dachte so, okay, ich muss jetzt mal eben ein paar Slides machen. Und ich war erstaunt, wie gut das funktioniert. Oder beziehungsweise wie schlecht das dann auch im Vergleich zu Quen Mistral DeepSeek halt funktionierte. Aber was ich eigentlich nur gemacht habe, ja, machen wir mal ein modernes, gut aussehendes Slide Deck fertig. Mehr habe ich quasi nicht geschrieben, also waren, glaube ich, ein, zwei Sätze. Und da kam direkt halt ein modernes Theme-Template halt bei raus, mit abgerundeten Ecken, wenn du Bilder eingefügt hast, mit einem ordentlichen Farbschema, was auch, wo man denkt, das hätte jemand drüber nachgedacht. Mhm. Und obwohl jetzt Types jetzt auch nicht so weit verbreitet ist. Es war natürlich nicht alles perfekt, aber es hat sehr gut funktioniert. Das hat mich dann doch überrascht. Weil effektiv arbeitest du halt sehr, sehr viel mit irgendwie Grids und Boxes, sodass du dann halt eben sagst, so, naja, okay, hier, das ist eine Box von, du hast wie nennt man das?
Spalten.
Spalten, genau. Die willst du aber halt nicht als Tabelle darstellen, sondern halt in Boxen mit abgerundeten Ecken. Dann hast du halt in Types halt hast ein Grid, wo du dann die einstellen kannst, wie viel Prozent das haben soll und so weiter. Und was ich halt dann viel gemacht habe mit Claude, ist dann halt gesagt, ich habe diese und diese Informationen. Ich weiß nicht, wie ich die darstellen soll. Mach mal. Kam brauchbar, echt gut brauchbar raus. Ich musste natürlich ein paar Sachen dann noch fixen, als dann über die nächste Seite geschoben ist und dann oder auch die Schriftarten zu groß oder zu klein waren oder so weiter. Aber es funktioniert erstaunlich gut. Mhm. Genau, hast du eine Frage?
Nee, gar nicht. Also vielleicht nur noch zur Ergänzung zu erwähnen, dass wenn wir LaTeX installieren, haben wir meist so eine Installation von 4 Gigabyte. Und wenn wir Types installieren, ist es ein einzelnes Binary, was gerade mal mit 40 Megabyte kommt. Also das ist vielleicht auch einer der Gründe, weshalb es deutlich schlanker ist als das, was man so von LaTeX kennt. Kann dafür ein bisschen weniger, okay, ja. Aber für das, was ich oder was wir brauchen, einfach genug.
Ja, und es ist halt deutlich einfacher zu tippen, weil du nicht ständig Backslashes und geschwungene Klammern tippen musst.
Ja.
Was ich bei LaTeX dann doch immer anstrengend fand.
Es gibt einen relativ guten, einfachen Editor lokal, Typesetter heißt der, den man dafür benutzen kann. Der ist gut. Und dadurch, dass das Ding so schlank ist und so schnell ist, kann man es fast in Echtzeit sich die Ergebnisse anzeigen lassen.
Ja, also jetzt für Types. Ja, genau. Ja, bei LaTeX fand ich halt immer problematisch. Die Größe fand ich zum Beispiel gar nicht so schlimm, weil letztendlich hat man ja Platz. Das Problematische fand ich da noch mehr, dass auch das Generieren der PDF-Dateien gefühlt ewig gedauert hat. Weil hier ist es halt so eine Sekunde und fertig. Und bei LaTeX ist es dann halt nicht.
Ja.
Von daher, das war eigentlich schon cool zu sehen, so okay, das hat mich dann auch irgendwie motiviert. Und da verstehe ich dann manchmal diese AI, die Leute, die AI total toll finden, extremst toll finden, verstehe ich dann doch, wenn das bei mir mit Claude und mit Types da halt gut funktioniert hat. So von wegen so, naja, ich will halt was fertig machen, ich weiß, was sie da haben möchte. Das ist gerade bei Slides ja auch praktisch. Und nach einer Weile hat er natürlich auch den Inhalt, den ich dann da reintippe, hat er dann auch drin. Und wenn ich dann mache eine Zusammenfassungsslide, dann packt er auch da den richtigen Text hin. Dann denke ich so, ja, da muss ich jetzt nur so zwei Kleinigkeiten anpassen und ich muss da weniger überlegen.
Ja, vor allem diesen ganzen Code, den du brauchst, um sauber positioniert Sachen auf dem Slide hin und her zu schubsen.
Ja.
Den brauchst du halt nicht von Hand schreiben. Das ist ja das, was wirklich mühsam ist.
Genau. Weil ich habe zum Beispiel dann eine Slide gebraucht, wo ich halt ein Bild von mir hinten drin habe. Eine Information. Ja, genau, fand ich auch schlimm. Ein paar Informationen zu mir. Und halt meine Bücher, die Bilder von den Büchern, plus mit einem Satz dazu. Was habe ich also gemacht? Ich habe Claude Code gesagt, hier ist mein Profil und hier sind meine Bücherlinks. Pack alle Covers da mit drauf, in klein, mit ein paar Informationen zu den Büchern. Und er hat sich dann halt von den aus dem Web dann halt die Sachen runtergeladen. Ich habe denen zwar gesagt, wo er suchen muss. Von da halt runtergeladen, die Bilder, und richtig positioniert. Und dann so, oh cool, das funktioniert ja direkt. Und das sah gut aus. Das, was ich per Hand gemacht habe, sah halt nicht ansatzweise so gut aus.
Es sah wirklich gut aus. Vielleicht kannst du das ja teilen, bis auf den finanziellen Part.
Ach so, ja, ich meine, das war ein Angebot für einen Kunden. Hm. Deswegen, das wusstest du natürlich, aber das hatten wir jetzt nicht. ja, aber ich habe das jetzt halt dann auch nochmal ausgebaut, dass sie das als Theme verwenden kann. Das ist dann jetzt das Friday-Theme, was ich dann für Slides eben verwenden werde. Für
ja.
Zum Beispiel die Chemnitzer Linux-Tage, wo wir beide dran sein werden.
Genau, das werden wir am Ende dieser Folge dann nochmal ausreichend würdigen, glaube ich.
Genau. Also klar, perfekt ist das alles nicht, aber es hat mir schon einige Stunden abgenommen.
Ja.
Und Cloud Code kostet Geld, muss man dazu sagen.
Ja. Was ich halt auch an Types relativ klasse finde, was man von Hand nachbauen kann, ist, man kann mit LaTeX-MK, und das ist ein Skript, mit das auf Dateiänderungen wacht, und immer wenn es Dateiänderungen gab in einem Verzeichnis oder in den Source-Dateien, dann hat es einfach die LaTeX-Übersetzung neu angestoßen. Und in Types ist das Watch-Kommando drin, was das automatisch macht. Mhm. Also da muss man gar keine doofen Tricks machen. Das ist schon ein Stückchen Next Generation. LaTeX ist um Klassen mächtiger. Die Frage ist, ob man diese Mächtigkeit wirklich braucht.
Ja.
Mir gefällt halt, dass es super schlank ist, dass es relativ flach ist und es sehr, sehr schnell ist.
Ja. Und so wie es scheint, wenn man bei Types auf der Webseite guckt, dann wird das vor allem im akademischen Umfeld viel genutzt, also genau da, wo auch LaTeX viel genutzt wird.
Ja, ich habe mich in dem Forum angemeldet, können wir auch einen Link noch reinstellen. Da sind eigentlich Postings, da wird sehr viel diskutiert, da sind jeden Tag neue Postings, also es ist wirklich viel aktive Community da.
Ja, was damit auch gut funktioniert, sind Emojis.
Echt?
Ja, in LaTeX funktioniert das ja nicht gut.
Ja, habe ich nie ausprobiert, von daher weiß ich das gar nicht.
Ja, weil es hängt ja auch stark von der Schriftart ab.
Ja.
Und bei Types ist es halt mit drin. Da kannst du dann halt Emoji.apple.green machen, dann kriegst du halt den grünen Apfel und so weiter.
Ah, okay. Ja, gut.
Was dann doch manchmal schöner ist, als nichts zu haben.
Ja,
was es ein bisschen auflockert.
Gucken, ob ich das irgendwo verwenden kann. Ja.
das Einzige, was ich vermisse in sowas wie Types und LaTeX, Beamer und so weiter, ist GIFs. Das funktioniert halt in PDFs nicht gut. Oder gar nicht. Oh, ich weiß es gerade gar nicht. Weil manchmal hätte ich dann doch gerne GIFs drin, aber das geht dann. Oder GIFs, oder wie auch immer man das heutzutage nennt.
Du meinst Animated, oder?
Ja, genau. Hm? Okay. Nicht animiert ist ja langweilig, das ist ja egal.
Ja.
Aber ja. Ja. So viel dazu.
Lohnt sich auf jeden Fall anzugucken. Und ja. Sinnvoller Anwendungsfall von AI. Wir haben gleich noch einen zweiten sinnvollen Anwendungsfall. genau.
Ja, was man zu Cloud Code noch sagen sollte, ist, ich habe halt, kostet 18 Euro, glaube ich, im Monat. Oder Dollar. Ich weiß es gerade nicht. Im Standard. Man zahlt halt nur die Tokens. Und ich habe halt auch nochmal Figuren dadurch generiert. Weil ich dann halt so einen Kreis brauchte mit Pfeilen zwischen. Und er dachte so, hat er nach ein paar Mal hin und her dann doch hinbekommen. Aber das hätte ich dann halt selbst halt nicht. Ja, da hat halt ein SVG generiert, was es dann eingebaut hat. Da dachte ich so, ey, gut.
Ja, aber gerade wenn man nicht so jeden Tag in bestimmten Sprachen codet, ist das natürlich schon eine enorme Arbeitserleichterung. Also wenn man jeden Tag das macht, dann hat man fast im Muskelgedächtnis und tippt das so runter.
Ja.
Aber gerade dieses Ganze drumherum zu machen mit AI ist schon eine schlaue Geschichte eigentlich.
Ja.
Oder mal drüber schauen zu lassen, ob man irgendwo Fehler gebaut hat.
Ja. Gut, so viel dazu.
Prima. Ich habe einen neuen Begriff gelernt. Der Begriff heißt FOBO.
Ich kenne nur FOMO.
Ja, genau. Ist vom gleichen Autoren ist es FOBO, Fear of a Better Option. Das ist, dass man ständig vergleicht und versucht, die beste Entscheidung zu treffen und sich für die beste Entscheidung zu, die beste Entscheidung zu treffen. Und man ist gehemmt, eine Entscheidung überhaupt zu treffen, weil man nicht die beste Entscheidung treffen kann. Weil man immer denkt, es gibt noch eine bessere Entscheidung und dadurch trifft man nicht keine Entscheidung mehr.
Ist das nicht wie FOMO?
Fear of Missing Out ist ja, dass du was vermisst letzten Endes.
Nee, dass du Angst hast, was zu verpassen.
Ja, genau. Verpassen, ja.
Genau, aber das ist, ja, okay, es ist ein bisschen anders gedreht.
Ja, aber es ist ja so, Wenn wir technische Geräte kaufen, dann warten wir manchmal ab, bis es ein besseres technisches Gerät gibt. Und wenn es das bessere technische Gerät gibt, dann überlegen wir, ob nicht vielleicht bald noch die nächste Generation rauskommen könnte. Dann wäre es ja doof, wenn wir jetzt kaufen.
Ja.
Und das ist Fear of a Better Options, dann genau solche Sachen, dass man endlos wartet, bis man wirklich eine Entscheidung trifft oder gar keine Entscheidung trifft am Ende.
Ja.
Und der Autor hat empfohlen, dass man bei nicht so wichtigen Entscheidungen einfach auf die Uhr guckt und bei einer geraden Minutenanzahl sollte man Ja sagen und bei einer ungeraden Nein oder umgekehrt. Als wenn es nicht so sehr darauf ankommt, aber dass man sich halt nicht so viel Zeit auf Entscheidungen verschwendet.
Ja.
Es gibt sehr häufig bessere Optionen.
Ja.
Und man kann vielleicht auch mit der nicht so guten Option leben.
Ja, ich meine, das hast du bei beiden, sowohl bei FOMO als auch bei FOBO, aber eigentlich merke ich gerade, das ist ja teilweise schon gegensätzlich, weil FOMO habe ich vor allem viel bei Aktiengedöns gemerkt, dass du ein FOMO hast, wenn du so, oh nein, wenn der Aktienkurs jetzt steigt, dann sollte ich es ja jetzt kaufen, ansonsten verpasse ich ja den Gewinn mitzunehmen. Und Fear of a Better Option ist ja quasi genau das Gegenteil, du hast du Angst, dass du zu teuer einkaufst und wartest lieber. Und dann kaufst du es gar nicht und machst gar keine Gewinne, so als Beispiel.
Ja, genau. Ich habe Fear of Missing Out dann auch so verstanden, dass es solche Sachen sind wie, ich habe den ganzen Tag den Mail-Client offen, weil ich könnte ja verpassen, dass mein Chef mir eine Mail schickt und dann antworte ich nicht schnell genug.
Ja.
Das ist also so, dass nicht die beste Option, sondern dass man was verpasst oder dass man den Matrix-Client die ganze Zeit auf hat und dass man dann sonst verpasst, dass der Zug abfährt im Teleport-Chat, weil wenn man den wieder anmacht und da sind 100 neue Nachrichten, dann was tatsächlich passiert. Das ist mir passiert. Ja, dann reicht es noch zum Nachlesen, aber zum wirklich Beteiligen an der Diskussion reicht es dann halt nicht mehr.
Ja.
Solche Sachen.
Ja, ich meine, ich muss da zwangsläufig an Jobwechseldiskussionen denken.
Auch das,
weil, ja. Weil theoretisch kannst du ja die ganze Zeit sagen, okay, ich wechsle jetzt nicht den Job, auch wenn das neue Angebot super klingt, weil eventuell kommt dir noch ein besseres Angebot. Aber wenn das nie kommt, dann wartest du halt ewig, wenn du unzufrieden bist vor allem.
Ja, das geht schon in die gleiche Richtung, ja.
Ja, genau, das ist ja dann eher FOBO.
Ja, genau. Oder dass man denkt, das ist die Angst vor Unbekannten, dass man sagt, ich habe jetzt eine Bombe, die ich kenne, mit der kann ich leben. Ob die Bombe größer ist, wenn ich irgendwo hinwechsle, aber das ist ein anderes Thema. Das kommt nicht in FOBO, das ist eher was anderes.
Ja, geht gleiche Richtung, würde ich sagen, ja.
Aber man weiß es halt nicht, wenn man es nicht getan hat. Ich fand die Idee eigentlich ganz witzig. Und der Artikel, den wir da verlinken werden, der geht darauf ein, dass man halt sich Entscheidungen auch vereinfachen kann, gerade dann, wenn es nicht so wichtig ist. Und dass man versuchen kann, damit zu leben, dass man vielleicht nicht die beste Option gewählt hat.
Ja. Ich hätte auch eine bessere Option wählen sollen mit meinem Podcast-Partner.
Ja, einen Preis musst du halt zahlen in deinem Leben, ne? Du bist auf ewig mein. Ja. Nein. Nee. Aber das sind solche Sachen. Du hast halt den ersten Besten genommen und hast mich gekriegt. Andere Leute haben da mehr Glück. Das ist schon so.
Genau. Gut.
Prima.
Kommen wir zum nächsten Shorty. Und zwar habe ich vom Bildungstrichter gelernt. Ich engagiere mich neuerdings in Anführungsstrichen, bei arbeiterkind.de. Und arbeiterkind.de ist eine Organisation, die sich für Bildungsgerechtigkeit einsetzt. Grundsätzlich geht es halt darum, dass Kinder aus Arbeiterfamilien oder so typischen Arbeiterfamilien halt eher weniger zur Uni gehen und weniger oder weniger die akademische Laufbahn einschlagen, einfach weil sie es nicht, aus verschiedenen Gründen, weil sie es nicht kennen und weil sie es dann nicht Fear of Missing Out irgendwie dann auch wiederum. Verschiedene Gründe. Und ich meine, klar, so ein bisschen ist das ja irgendwie normal, weil gibt es ja bei vielen Sachen, das hast du bei Unternehmern ja auch so, wenn du eine Unternehmerfamilie bist, ist es wahrscheinlich ja, dass du auch Unternehmer wirst. Wenn du eine Akademikerfamilie bist, ist es wahrscheinlich, dass du auch zu studieren gehst. Wenn du nicht Akademikerkind bist, dann ist es halt wahrscheinlich ja, dass du halt eben nicht an eine Uni gehst oder eine Hochschule gehst. Bist du eigentlich Arbeiterkind?
Ich bin Arbeiterkind, ja, definitiv. Genau.
Wie war das eigentlich für dich, als du zur damals, wie war das für dich damals, als du dann mit dem Studium angefangen hast?
Also ich kann ein Stückchen weiter vorne anfangen. Ich war der Erste aus der Familie, der überhaupt auf ein Gymnasium gegangen ist.
Ja.
Also aus der kompletten Familie, inklusive Tante.
Ja.
Und dann erst recht der Einzige, der an die Uni gegangen ist. Ja.
Ja. Wie war das für dich im Umgang mit der Familie dann?
Schwierig, einfach schwierig, weil meine Eltern haben relativ lange nicht begriffen, dass, dass Kopfarbeit auch Arbeit ist.
Mhm.
Und also für sie war Arbeit das, was körperlich auslaugt und nicht das, was geistig auslaugt. Mhm. Die Meinung hat sich erst sehr spät geändert. Ja? Also das zu verstehen, dass ich dann auch kaputt bin, wenn ich einfach nur mit dem Kopf was gemacht habe.
Ja, ja.
Und ich habe früher schon Artikel gelesen, finde ich leider nicht mehr, also dass zum Beispiel Arbeiterkindern Role Models fehlen, anhand ja. denen die sich orientieren können. Und das hatte ich an der Stelle halt auch, genau.
Ja. Ja, ich meine, grundsätzlich kannte ich das halt auch irgendwie so. Also ich meine, ich bin ja so gesehen ja auch Arbeiterkind, aber ich bin Akademiker. Mhm. Weil mein Opa in Sri Lanka Anwalt war.
Ja.
Aber für in Deutschland mussten wir uns das halt selbst erarbeiten. Mhm. Aber meine Mutter hat halt sehr stark drauf geguckt, dass wir alle studieren und bla bla. Und das war halt, aber auch bei den ganzen Cousins, Cousinen, beziehungsweise Onkel, Tanten halt genauso. Mhm. Die Generation halt quasi nicht, bis auf sehr, sehr wenige Ausnahmen, hat die Generation von meinen Eltern quasi nicht studiert, weil die halt alle wegen Krieg geflohen sind und haben dann einfache Jobs gemacht. Und die Kinder, also ich und meine ganzen Cousins, Cousinen, die ich so habe, ich glaube, ich habe 27 oder so, auf der Welt verteilt, haben halt fast alle studiert, außer die in Sri Lanka geblieben sind.
Ja.
Oder halt da aufgewachsen sind, sagen wir so. Aber was ich halt auch von vielen gehört habe, die auch bei arbeiterkind.de aktiv sind, ich gehe zu so einer lokalen Gruppe in Bochum, da gibt es halt viele, die hatten halt auch wie du halt zum, waren die Ersten, die studiert haben und teilweise war es dann halt so, dass die da komplett blockiert worden sind von der Familie. Also, wir sind denn doch so nicht, du bist doch nicht so schlau, du bist nicht so schlau oder wir sind doch nicht so, das ist doch in der es sind doch so hochnäsige Leute und so weiter und
ja,
so
da
fort.
Kommt, da kommt wieder der Besserwisser und
ja, genau. Ja. Das gibt's halt in beide Richtungen, ne? Von Nicht-Akademiker über Akademiker, als auch von Akademikern zu Nicht-Akademikern. Mhm. Also von wegen so, ja, der macht doch nur die Müllabfuhr. Das ist natürlich genauso abfällig und dumm.
Dämlich, ja, sehr.
Ja.
Und mein Vater hätte wohl das Vermögen gehabt, aber also das intellektuelle Vermögen gehabt zu studieren. Aufgrund von fehlendem Geld ging es aber nicht.
Ja.
Früher war das noch viel stärker eine Geldfrage als heute, wobei es heute auch eine Geldfrage ist.
Genau, und ich war jetzt mittlerweile dann halt auch zweimal bei Schulen gewesen. Und zwar das eine Mal in Wanne-Eickel.
Ja, genau. Weltstadt, jeder kennt sie.
Genau. Das war aber nicht die Schule, wo du drauf warst, weil es war eine Gesamtschule und kein Gymnasium. Mhm. Und da hatten wir, also wie in dem Fall ein anderer Kollege, der da aktiv ist, als auch ich, hatten dann halt vor Schülerinnen und Schülern von der 12. Klasse, also ein Jahr vor dem Abitur oder anderthalb, ja ein Jahr, ein paar Monate vor dem Abitur, dann halt so erzählt, okay, wie funktioniert denn das mit dem Studium? Mhm. Finanzielles vor allem. Ich meine, du weißt ja mit 18 oder 17, 18 ja auch nicht, wie teuer das Leben ist.
Nein, das lernst du ja auch in der Schule nicht, ne?
Genau, es ist halt irgendwie so witzig, wenn du dann so fragst, ja, wie teuer ist denn eigentlich Essen? Hm? Eine Mahlzeit, dann so, ja, so 4 €. Und dann so, ja, und wie viel ist das jetzt im Monat? Und dann so, 200 €. Und dann denkst du so, vielleicht sollte man doch mal noch mal ein bisschen nachrechnen. Ja. Aber ja, es ist dann halt auch irgendwie so spannend, weil ich da auch überhaupt kein Geldgefühl damals, wie teuer überhaupt irgendwas ist. Aber was halt der Punkt von arbeiterkind.de ist, ist halt diesen Bildungstrichter, den es halt gibt. Und der Bildungstrichter sagt halt aus, so, naja, du hast halt einmal eine Gruppe von 100% jetzt quasi, Akademikerkindern und Nicht-Akademikerkindern. Und mit jeder Stufe weiter, gehst du an eine hochschulberechtigte Schule, fängst du ein Studium an, absolvierst du einen Bachelor, absolvierst du einen Master oder machst du ein Promotions- In der Promotion wird es natürlich immer weniger, ganz grundsätzlich. Mhm. Das ist halt dieser Trichter. Mhm. Spannend ist aber halt zu gucken, wo der Unterschied ist zwischen Nicht-Akademiker-Kindern und Akademiker-Kindern. Mhm. Und da merkt man halt schon einen großen Unterschied, allein was strukturell halt gegeben ist.
Ja, ich finde an der Grafik eine Sache sehr spannend. Also man sieht schon, dass von 100 Nicht-Akademiker-Kindern 46 an hochschulberechtigten Schulen sind. Bei den Akademiker-Kindern sind das 83. Und von den 46 gehen bei den Nicht-Akademiker-Kindern 27 ins Studium und bei den Akademiker-Kindern 79. Das ist alles okay, verstehe ich alles. Aber wenn man sich anschaut, bei den Masterabsolventen, also bei den Masterabsolventen, bei den Nicht-Akademiker-Kindern, das sind 11. Und 2 machen eine Promotion und absolvieren die. Das ist ein Fünftel. Wenn man sich das bei den Akademiker-Kindern anguckt, von 43 Masterabsolventen bei den Akademiker-Kindern machen nur 6 eine Promotion. Das ist ein Siebtel. Das heißt, wenn die Nicht-Akademiker-Kindern sich durchgebissen haben bis zur untersten Stufe, dann machen mehr eine Promotion im Verhältnis, als es bei den Akademiker-Kindern der Fall ist.
Ja.
Das finde ich ganz spannend eigentlich.
Ja, stimmt. Habe ich gar nicht so richtig bemerkt. In dem letzten Schritt wird es dann halt nochmal anders.
Du hast es halt nicht so mit Zahlen, aber das ist okay.
Genau. Aber ja, diese 6, die halt hinten rauskommen bei der Akademikerkinder, also halt 6% von 6% effektiv dann halt vor der Akademikerkindern machen auch eine Promotion, während das bei Nicht-Akademikern 2% sind.
Genau, aber wenn man halt die letzten beiden Stufen miteinander vergleicht, von denen die Masterabschluss haben, ist halt prozentual mehr.
Genau.
In Summe, in absoluten Zahlen sind es immer noch bei den Akademikern mehr, ja.
Das ist tatsächlich so. Ja, ich meine, aber ich finde auch, Promotion ist halt nochmal was anderes.
Ja, aber ich finde den ganzen Bildungstrichter interessant. Darfst du den eigentlich teilen?
Der ist ja public irgendwo. Ich muss mal gucken, noch einen ordentlichen Link raussuchen.
Ja, gerne.
Ich finde das spannend. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerkes. Ja. Von vor ein paar Jahren. Ja, ich meine, ich finde Promotion ist so ein bisschen, das ist halt sehr akademisch, also sehr wissenschaftlich. Mhm. Und die wenigen, also der Anteil derer, die eine Wissenschaftskarriere einschlagen, sind dann ja doch eher wenig. Allein der Blick von zwischen Masterabsolventen, zwischen Akademiker- und Nicht-Akademiker-Kindern, 11% versus 43%.
Ja. Ja.
Das sind halt so gut wie 4-mal so viel.
Ja.
Das ist schon heftig. Wo man auch sagen muss, die Tendenz bei den Nicht-Akademiker-Kindern geht höher oder steigt, während die bei Akademiker-Kindern geringer werden.
Ja.
Ist dann halt auch spannend.
Ja, es hat ja mit vielen Faktoren zu tun, auch mit Druck von zu Hause. Ich finde das auf jeden Fall spannend, das mal in der Grafik zu sehen.
Ja, und jetzt so im Nachhinein merke ich das dann halt auch, also durch arbeiterkind.de halt, merke ich dann halt auch so in meinem Umfeld, wie das dann war, weil ich erinnerte mich dann an eine, die mit mir zur Schule gegangen ist, die auch irgendwie so ein 1, irgendwas Abitur hatte. Die hatte dann erst irgendwie Medizin studiert, das abgebrochen, dann hat sie irgendwie Design studiert oder wollte studieren, hat es abgebrochen, dann noch irgendwie was anderes und hat sich dann irgendwie so rumprobiert, was ja erstmal nichts Schlimmes ist. Also finde ich, kann man machen, wenn du merkst, okay, das ist nicht richtig ist.
Wenn du es kannst und wenn du das Geld hast, ja.
Genau, weil ich konnte mich jetzt, hat mich dann wieder daran erinnert, dass sie dann erzählt hat, naja, der kriegt halt von ihren Eltern 800 Euro im Monat.
Ja.
Das ist jetzt eine Story von 2011, 12 rum.
Ja.
Ja, wer kriegt auch 800 Euro von seinen Eltern?
Ja. Also ich weiß auch, bei den Arbeiterkindern, mit denen ich zu tun hatte, ist eigentlich jeder neben der Uni arbeiten gegangen.
Ja. Ich meine, ich habe ja ein duales Studium gemacht, dadurch war es für mich halt eher anders. Was auch nochmal dazu kommt, ist, BAföG kriegen viele aus Arbeiterkindern halt natürlich eher als aus Akademikerfamilien.
Ja.
Aber ja, dann hast du natürlich einen Unterschied zwischen wer muss arbeiten, wer muss nicht arbeiten.
Ja, als es bei mir damals gab es noch kein duales Studium und zeitgleich mit meinem Studium hat mein Bruder eine Lehre begonnen. Das Lehrlingsgehalt wurde in das Haushaltseinkommen eingerechnet und dadurch waren wir über den Satz. Also ich hätte irgendwie so 20, 30 Mark bekommen können, aber nur, wenn ich meine Eltern verklagt hätte. Und das ist ein hoher Preis, sage ich mal so. Meine Eltern, ich hätte meine Eltern nie verklagt.
Ja, wobei man auch sagen muss, ich weiß es nicht, wie sich das von damals zu heute verändert hat. Ich habe ja nie BAföG bekommen.
Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht.
Ich meine, deine Story ist jetzt auch schon 30 Jahre her oder so. Mehr als 30.
Ich habe genickt, ich habe genickt.
Genau, da ändert sich halt auch vieles, ne?
Ja. Ich hab hier auch einmal die Studiumrichtung gewechselt. Ich habe ja das erste Mal mit 1987 mit dem Studium begonnen. Das ist 39 Jahre her. Genau, ja. Und dann 90 bin ich dann, habe ich dann mit Informatik angefangen. Was auch schon 36 Jahre her ist.
Genau, da war ich noch nicht in Planung.
Ja, genau.
Genau, aber genau, es gibt schon sehr, sehr viele Faktoren und wichtig ist eigentlich, dass man sich auch bewusst ist, welche Privilegien man dadurch dann auch hat. Dass es dann halt nicht nur das Geschlecht, die Hautfarbe, sondern auch eben aus welchem Milieu man kommt. Weil neben dem Beispiel zu der einen Schulkollegin von damals, ich weiß nicht, was sie heute tut. Ich finde sie online nicht. Ich hatte sie mal gegoogelt. Gab es halt auch einige, die hatten dann auch irgendwie ein 1er-Abitur aus dem Freundeskreis und haben dann irgendwie eine Ausbildung bei der Versicherung gemacht, weil halt die Eltern darauf gedrängt haben. Wo ich dann halt auch so denke, dann so, also eigentlich hättest du was viel Besseres machen können, als bei einer Versicherung Sachbearbeitung zu machen.
Ja, vielleicht war es auch genau das Richtige und sie haben dann später nochmal studiert. Das gibt es ja zum Teil auch.
Das gibt es auch. Ich meine, ich kenne ja auch den anderen Weg von einer anderen Freundin, die erst studiert hat und dann eine Bäcker-Ausbildung gemacht hat.
Das finde ich auch klasse, ja.
Genau. Das Ding ist ja auch, es muss ja nicht jeder studieren.
Nein.
Es sollte auch nicht jeder studieren, aber es sollte jeder die Möglichkeit haben zu studieren, wenn er es möchte und das auch das Richtige für die Person ist.
Ehrlicherweise muss man ja sagen, dass früher das Universitätsstudium eigentlich auf akademische Berufe vorbereitet hat und das Fachhochschulstudium eher auf Berufe jenseits der akademischen Laufbahn. Und das ist ja durch das duale Studium komplett verändert worden, was gut ist. Also früher hatten Studien viel, viel weniger Praxisrelevanz als heute.
Ja.
Also ja, zumindest an der Uni.
Ja gut, da gab es auch noch den Unterschied zwischen Diplom und Bachelor, Master. Das ist ja dann doch ein Unterschied.
Bachelor, Master? Kenne. Was ist das denn für ein neumodischer Kram? Wir hatten Diplom und Vordiplom.
Genau. Ja, ich meine, Unterschiede zwischen Fachhochschule und Universität darf man auch nicht vergessen.
Ja.
Genau. Aber ja, deswegen ist der Bildungstrichter halt eben so spannend, weil es eben doch die Unterschiede mal in Zahlen darstellt.
Ich stelle gerne noch ein Video in die Sendungsnotizen, wo es darum geht, ich weiß gar nicht, wie das genau ist, Justice Run oder so heißt das, wo ein Workshopleiter vorne steht und sagt, dass die Leute, die, weiß ich nicht, ein intaktes Elternhaus haben, wo beide Eltern noch zu Hause leben, einen Schritt vortreten sollen, dass die Leute einen Schritt vortreten sollen, die sich keine Sorgen um das Mittagessen machen müssen und dann wird halt gesagt, das, was ihr jetzt macht, ist, ihr müsst alle 100 Yards laufen. Und es gibt halt Leute, die haben aufgrund ihrer Vorgeschichte eine deutlich bessere Ausgangslage als andere.
Ja.
Ich finde das sehr eindrücklich und ich glaube, das muss man sich vergegenwärtigen. Das hilft vielleicht nicht abzuheben.
Ja. Genau. Ja, und da war ich halt auch eben bei der Schule in Wanne Eickel und da gab es dann neben dem OHP, habe ich da auch erstmal gemerkt, wie modern dann doch die Tafeln sind.
Ja.
Es gibt keine Kreide mehr. Ich dachte so, Gott, es gibt keine Kreide mehr.
Das kann ja gar nicht funktionieren ohne Kreide.
Also es war halt so ein Touchscreen-Display mit einem Whiteboard zum drüberklappen oder zum Ausklappen.
Ja. Aber ja, also es gibt viele Faktoren, die eine Rolle spielen und es ist, glaube ich, gut, sich zu vergegenwärtigen, wenn man auf der Sonnenseite ist, dass es einfacher ist.
Ja.
Ohne es zu werten. Also keiner kann was für seinen Background an der Stelle. Warum sollte man seinen Background nicht mitnehmen, wenn man es kann?
Ja. Genau. Gut.
Prima. Kommen wir nach fast einer Stunde, glaube ich, ne? Oder wie weit sind wir jetzt?
Ja,
na, dreiviertel Stunde. Zum eigentlichen Thema und das ist das eigene Warum.
Warum?
Die Eltern kleiner Kinder werden sagen, das ist dreijährig, oder? Kann das sein?
Kommt hin.
Wie ist es mit deiner Neffe und deiner Nichte?
Weiß ich gerade nicht. Aber wenn nicht, ist 4, ja. Oder ja, fast 4.
Meine Nichte wird dieses Jahr 20, von daher ist das auch, auch ein bisschen raus. Da geht es um das Warum, was wir von Simon Sinek gelernt haben. Simon Sinek hat ja was vom Golden Circle erzählt, und zwar, dass die dass wir Entscheidungen eigentlich von innen nach außen treffen. Von innen steht das Warum, dann geht es weiter über das Wie hin zum Was. Und es gibt Firmen, die bewerben das von außen nach innen. Die sagen, ich habe hier einen Computer mit folgenden technischen Daten. Der ist solide gefertigt, willst einen kaufen? Und Apple macht das halt andersrum, dass sie sagen, dass sie mit dem Warum beginnen und sagen, wir glauben, dass wir die Welt durch Innovation stärken und dass wir schöne Sachen machen können. Und übrigens, Computer machen wir auch.
Ja.
Also sie gehen halt den Weg umgekehrt und sagen nicht, dass sie tolle technische Daten haben, sondern sie sagen einfach, was der Grund ist dafür, dass sie bestimmte Produkte tun.
Also genau das Gegenteil zu AI in fast jedem Tool.
Gegenteil zu AI in fast jedem Tool. Und einer der Leitsprüche von Simon Sinek war, es gibt also der meistgesehene TED-Talk aller Zeiten, soweit ich weiß. Einer der Leitsprüche ist, dass die Leute nicht das kaufen, nicht das was kaufen, sondern das warum kaufen.
Mhm.
Also Leute kaufen einen Apple nicht, weil Apple tolle technische Daten hat, sondern weil das Ökosystem toll ist und weil das Image toll ist.
Mhm.
Und ja, es gibt alle möglichen Dokumentationen darüber, und ich habe mich halt auf die Suche nach meinem eigenen Warum mal gemacht und habe dazu LLMs benutzt. Jetzt kommt der Link zu dem, was wir vorher über LLMs gesagt haben. Ich habe im Rahmen meiner Leadership-Ausbildung habe ich verschiedene Persönlichkeitstests machen dürfen, müssen, sollen, und habe diese Tests mal genommen, habe dazu noch das genommen, was mich privat umtreibt und was ich privat auch gerne mache, habe Fähigkeiten und Fertigkeiten von mir genommen und habe das alles einem LLM übergeben und habe dem gesagt, du, wenn du das alles siehst, was wäre denn wohl mein Warum?
Mhm. Und was ist das?
Du bist doof und stinkst nach Pipi.
Dabei stink ich nach Kacke.
Nein, also das LLM hat mir gesagt, dass ich doof bin und nach Pipi stinke.
Also, ja dann.
Nein, es hat dann halt gesagt, also mein Leitspruch ist ja Empowering People. Ich möchte ja Leuten helfen, das Beste aus sich rauszuholen. Und daraufhin hat das LLM dann halt auch einen relativ markigen Spruch rausgelassen, was mein eigenes Warum ist und in welche Richtung das geht. Und eben, dass ich daran glaube, dass Leute großartige Dinge erreichen können, wenn sie entsprechend gefördert werden, eben auch Arbeiterkinder. Mhm. Und dass man das halt wecken muss und dass man den Einstieg da so niederschwellig wie möglich machen muss. Ich lese das gleich auch gerne vor, was dabei rausgekommen ist.
Mhm.
Aber es ist ganz spannend, sich damit mal auf die Suche nach dem eigenen Warum zu machen, meiner Meinung nach, um dann halt danach auch auf Basis des eigenen Warums halt herausfinden zu können, ob das, was man tut, wirklich mit dem eigenen Warum zu tun hat.
Ja. Ganz überraschend hatte ich damit ja auch zuletzt zu tun.
Ja.
An dieser Stelle musst du Nein sagen.
Nein, nein, ich sag das nicht immer. Das ist ja vorherberechenbar.
Du Spielverderber. Ja, so weil ich hatte, die gleiche Frage halt für meine Selbstständigkeit.
Ja.
Weil ich mache das ja schon bei Juni oder so. Also, oder ich sehe zumindest den 1. Juni quasi als Startpunkt für meine Selbstständigkeit.
Ja.
Ich bin halt in einem typischen Freelancing-Projekt halt drin, mache da irgendwelche GitLab-Sachen. Mhm. Aber ich merke halt so, dass das eigentlich nicht das ist, was ich machen will.
Mhm.
Und ich hatte dann halt auch zum Jahreswechsel dann ein Business-Coaching angefangen. Ich weiß nicht, ob ich es letztes Mal schon kurz erwähnt hatte. Aber dann
bin mir auch nicht so sicher, aber
also zumindest habe ich halt so einen Business-Coach, der nicht cringe ist. doch kurz erwähnt hatten wir es, fällt mir gerade wieder auf.
Ja.
Hatte ich dann halt eben engagiert durch eine persönliche Empfehlung von einem anderen Kollegen. Und mit denen hatte ich mich dann halt auch zusammengesetzt für einen ganzen Tag. Und dann hatten wir halt auch so geguckt, so okay, wie bauen wir mein Business effektiv auf? Und weil ich habe halt irgendwie sehr, sehr viel hier und da gemacht, aber irgendwie nicht so wirklich so, es fehlte halt das Fundament. Mhm. Irgendwo kletter ich dann halt auf den Baum rum, aber ich weiß nicht, wie mein Stamm aussieht, so in die Richtung.
Ja.
Und er ist halt auch, findet halt auch super, Simon Sinek halt super. Und dahingehend haben wir dann halt auch so ein bisschen gemacht, ein paar, ich nenne es jetzt mal Spiele in Anführungsstrichen, und dann zu gucken, so, okay, was ist mir überhaupt wichtig? Und da kamen dann zum Beispiel die psychologischen Grundbedürfnisse nach Grawe zum Spiel. Das sind dann diverse Begriffe quasi, die in vier Kategorien eingeteilt werden. Das ist einmal Selbstwertgewinn. Dazu gehört halt sowas wie Wut und Stolz, also alles, was den Selbstwert betrifft. Dann nochmal den zweiten Topf, das ist dann Orientierung und Kontrolle. Da können sowohl Angst, Sicherheit als auch Entspannung dazu. Mhm. Der dritte Topf ist Bindung. Da gehört Dankbarkeit oder auch Trauer dazu. Und der vierte Topf ist dann auch Lustgewinn und Unlustvermeidung. Da gehört dann Verachtung, Freude, Ehrfurcht und so weiter noch dazu. In dem Fall hatten wir dann halt das, weswegen ich das vorhin Spiel genannt hatte, ist, das waren halt so Kärtchen und ich sollte dann das einsortieren in finde ich wichtig, finde ich sehr wichtig und ist mir egal.
Ja.
Und irgendwie so, keine Ahnung, Status. Status ist mir relativ egal, mir ist egal. Statussymbole, die in die Richtung sind, mir halt völlig egal. Aber dann halt so Sachen wie Gleichberechtigung oder halt nachhaltig und so weiter. Ja. Halt eher unter, auch völlig egal, brauchst du alles nicht. nee, und halt unter sehr wichtig dann quasi dann halt auch und das auch explizit zu limitieren.
Ja.
Und das dann als Basis zu nehmen und zu gucken, so was ist eigentlich mein Warum, um darauf dann auch aufzubauen, was ich denn dann überhaupt machen will und anbieten will. Theoretisch kannst du nämlich ganz viel machen, aber ich bin ja in der Luxusposition, mir aussuchen zu können, so ein bisschen, zumindest zu einem gewissen Grad, was ich machen will und wie ich es machen will. Und das war dann quasi die Übung dazu und das war dann halt eigentlich auch ganz schön.
Ja. Ich hänge gerade daran, dass du sagst, dass Statussymbole jetzt keine große Rolle für dich spielen. Bin ich völlig bei dir. Aber Status spielt ja an sich auch schon eine Rolle. Du möchtest ja gerne schon ein geachteter Mensch sein und einen guten Status
haben. Genau, deswegen habe ich es nochmal korrigiert. Genau,
ja.
Statussymbole.
Ja. Und Das hat ja immer zwei oder drei verschiedene Seiten an der Stelle und da muss man sich ganz genau überlegen, in welche Richtung das geht. Ja.
Genau, ja. Ja, ich meine, diverse Sachen überlappen sich dann halt auch, ne?
Na klar.
Nachhaltigkeit oder Umweltbewusstsein oder sowas geht ja irgendwie dann doch in die gleiche Richtung.
Ja.
Oder überlappt sich, aber Nachhaltigkeit kann ja auch sein, so naja, du willst dein Business nachhaltig aufbauen.
Ja.
Oder du willst deine Psyche nachhaltig nicht zerstören, indem du zu viel arbeitest oder sowas dann halt. Und nicht nur die Umweltfaktor.
Ja, wir Deutschen sind relativ gut darin, mehrdeutige Wörter zu verwenden. Himmel ist ein Beispiel. Himmel wird ja im Englischen übersetzt mit Sky und Heaven. Damit weiß man genau, welche zwei eigentlichen Bedeutungen auch noch schon da drin stecken.
So, ja.
Und aber wir Deutschen können das ganz gut, dass wir einen Begriff für zwei verschiedene Dinge haben.
Ja. Ja, gut, aber das gibt es in vielen verschiedenen Sprachen, ne?
Ich kenne nur Deutsch besonders gut, weißt du. Es können natürlich in
vielen. Du kannst ja nichts anderes.
Die einen sagen so, die anderen sagen so, ich kann auch noch Schwachsinn reden.
Genau. Was kam denn jetzt bei, was ist denn jetzt dann eigentlich dein Warum?
Ja, also wie gesagt, mein Warum ist ja, dass ich gerne Leute ermächtigen möchte, Dinge zu tun. Deswegen halte ich auch Vorträge auf Veranstaltungen und deswegen setze ich mich dafür ein, dass Leute unabhängig von Geld und Status die Möglichkeit haben, sich selbst zu verwirklichen. Einer der Gründe dafür, weshalb ich mich auch für Open Source Software engagiere, dass halt Leute einen sehr, sehr guten Start haben an der Stelle. Das LLM hat es relativ geschwollen rausgedrückt, aber ich denke, ihr kriegt die Idee, wenn ich das mal vorlese. Ich glaube, dass jeder Mensch das Potenzial hat, Großartiges zu erreichen und einen positiven Einfluss auf die Welt zu haben. Mein tiefster Antrieb ist es, Menschen zu inspirieren und zu stärken, damit sie ihre Fähigkeiten entdecken, entwickeln und nutzen können, um ihre Ziele zu erreichen und ihre Träume zu verwirklichen. Durch das Teilen von Wissen, die Förderung von Gemeinschaft und die Bereitstellung von Werkzeugen und Unterstützung strebe ich eine Welt an, in der jeder die Möglichkeit hat zu wachsen, zu gedeihen, unabhängig von seinem finanziellen, kulturellen oder sexuellen Hintergrund. Ich bin überzeugt, dass kontinuierliches Lernen, Zusammenarbeit und Innovation der Schlüssel zu einem erfüllten und erfolgreichen Leben sind.
Ja, würde ich so unterschreiben.
Fertig. Ist mein Warum kriegst du nicht, so.
Warum?
Das hört sich ein bisschen hochtrabend an, aber das erklärt vieles. Also und als ich das erste Mal gelesen hatte, habe ich fast ein Tränchen verdrückt, weil es eigentlich genau das ist, was mich antreibt.
Ja.
Und ich war überrascht, dass man einem LLM durch, also zur Verfügung stellen von endlich vielen Informationen, es waren gar nicht so wahnsinnig viele,
ja.
dass das dabei am Ende rausgekommen ist.
Ja. Ja, quasi das Gleiche haben wir halt auch gemacht mit dem Business Coach daneben. Mhm. Nur, dass er mich dann halt quasi auch interviewt hat, mehr oder weniger. Mhm. Und viele Sachen dann, ich habe halt sehr, sehr viele Storys dann erzählt, was ich in der Vergangenheit in alten Jobs gut oder schlecht fand. Also was fand ich bei Grafana schlecht, was fand ich bei GitLab gut und so weiter und was hat mich gestört. Zwar mit dem Fokus auf Business-Tätigkeiten, aber das ist ja eh sehr, sehr stark verschwimmt.
Ja, spannender wäre ja zu hören, was du bei GitLab schlecht fandst und bei Grafana gut.
Miteinander? Schwierig.
Ja, eben.
Also gut, bei GitLab wüsste ich schon diverse Sachen, aber die findest du überall.
Ja, nein, muss jetzt auch nicht antworten, aber das Offensichtliche ist ja das Hauptgefühl dann zu beschreiben und nicht, dass es da auch noch andere Sachen gab, ja.
Ja, genau. Ich meine, klar, ein paar Sachen vergisst man dann nach einer Weile auch, wenn die positiven Sachen übertrumpfen quasi.
Definitiv, ja.
Jedenfalls haben wir auch das eine Vision beziehungsweise das Warum halt fürs Business dann auch entsprechend gemacht in verschiedenen Längen, kurz und knackig, ein bisschen länger und theoretisch noch ganz viel länger. Das habe ich jetzt aber mal nicht kopiert, beziehungsweise werde ich nicht vorlesen, weil es sonst zu lang wäre. Ich fange mal an mit kurz und knackig. Wie gesagt, fürs Business. Meine Vision sind menschliche Organisationen, effizient, klar und entspannt im Miteinander. DevOps ist für mich Kultur und genau deshalb bringe ich People, Processes und Tools in Einklang, damit aus Ideen verlässlich Produktion wird, from Idea to Production. Wenn ihr freitags deployen könnt ohne Angst, dann stimmt euer System.
Ja, klasse, ja.
Ist halt die Kurzfassung. Ein bisschen länger ist dann halt auch meine Vision ist, dass Organisationen, ich fange wieder von vorne an. Meine Vision ist, dass Organisationen wieder Orte werden, an denen Menschen gern arbeiten, weil Arbeit klar, fair und machbar ist. Ich wünsche mir Teams, die effizient und erfolgreich sind und dabei entspannt miteinander umgehen. Denn entspannte Organisationen sind produktiver, menschlicher und am Ende liefern sie bessere Ergebnisse. DevOps ist für mich keine Toolfrage, sondern Kultur. Wie wir Verantwortung über dem, wie wir zusammenarbeiten und wie wir Probleme lösen, ohne uns gegenseitig zu blockieren. Mit Friday Deployments bringe ich People, Process und Tools in die richtige Symbiose, damit aus dieser Idee verlässlich Ergebnis wird. From Idea to Production. Und wenn Friday Deployments keine Mutprobe mehr sind, dann weißt du, das System funktioniert.
Super klasse. Ja, finde ich gut.
Genau, weil das hatte ich halt vorher auch irgendwie nicht, weil ich wusste dann auch nicht so, weil mich Leute manchmal gefragt haben, was machst du jetzt eigentlich? So, ja, habe ich immer noch nicht so ganz, weil eigentlich müsste ich nochmal ganz kürzer machen.
Nö.
Also für das, wie das jetzt, was das Ziel für die Aufübung war, war es halt gut. Aber stell dich mal vor, wenn man, also der Elevator Pitch im Sinne von wirklich 10 Sekunden.
Ja.
In einem Satz. Worauf fokussiere ich mich?
Ja.
Das müsste ich halt noch mal ein bisschen kürzen.
Da können auch LLMs helfen, tatsächlich. Interessant.
Ich meine, das war ja auch eine Teilausgabe von einem LLM.
Ja, klar. Also, ich meine, das können LLMs auch wirklich gut aus Notizen halt Fließtext machen.
Ja, genau.
Und mir ist durch den Kopf gegangen, als du mir das erzählt hast, auch mit dem goldenen Golden Circle und was dir dein Business Coach da erzählt hast, dass das bei mir viel billiger hättest haben können.
Genau.
Es gibt zwei Bücher von Simon Sinek, die wir gerne auch in die Sendungsnotizen packen. Da ist zum Beispiel auch ein Arbeitsbuch drin, wie man das eigene Warum halt finden kann.
Ja.
Empfehlung ist, dass man das mit jemandem zusammen macht und möglichst mit jemandem, der einen nicht so gut kennt, von daher wäre ich da der Verkehrte gewesen. einfach um solche Gespräche zu führen. Aber das Workbook ist eigentlich genau das, was du auch gemacht hast.
Ja, genau, das wollte ich mir auch nochmal wieder lesen. Ich habe die Bücher ja schon mal gelesen, aber muss ich doch mal tun, glaube ich.
Ja.
Also jetzt aus dem Blickwinkel für meine Selbstständigkeit dann auch eben.
Ja, auch für dich selber. Ich meine, das geht ja Hand in Hand, ne? Also du willst dich ja nicht verkaufen, sondern in dem, was du gerade vorgelesen hast, was dein Business warum ist, da steckt ja auch ganz viel Sujivan drin.
Ja, genau, weil das war also auch wichtig, weil bei uns kam dann, das wurde dann auch so ein Running Gag mit meinem Business Coach, so von wegen so, ah, schon wieder Effizienz.
Ja.
Weil mich halt Ineffizienz halt total ärgert, auch bei GitLab, wenn es Prozesse gab, die halt ineffizient sind, weil dann so, ey, warum sollte ich hier etwas unnötig kompliziert machen, wenn es auch einfach geht?
Ja.
Und das schlägt sich eigentlich überall wieder.
Ja. Also ich kann jedem wirklich nur ans Herz legen, sowas mal zu, so eine Session mal zu machen, und das zieht sich über mehrere Stunden oder vielleicht sogar mehrere Tage, je nachdem, wie man das macht, dass man sich selber mal untersucht, was eigentlich einen wirklich antreibt, was das eigene Warum ist.
Ja. Ja, und sowohl bei deinem Warum als auch bei meinem ist überhaupt nicht technisch. Du kannst das theoretisch jedem erzählen.
Genau, und das fand ich eben auch genau spannend. Also ich mache Technik, um es leichter zu machen für Menschen.
Ja.
An der Stelle. Und manchmal mache ich auch einfach nur Technik, weil ich damit Geld verdiene, um mir Freizeitaktivitäten zu finanzieren, in denen ich das mein Warum nach vorne treibe.
Ja.
Also sprich, wenn ich mal wirklich eine scheiß Phase habe, wenn das Schmerzensgeld überwiegt, das passiert ja auch, dann weiß ich immer noch, dass ich davon von dem Geld, was ich verdiene, zum Beispiel zu den Chemnitzer Linux-Tagen fahren kann.
Ja.
Und mir auch eine Übernachtung und ein Essen da leisten kann.
Ja, Essen kriegst du doch eh von denen. Ja. Das sind doch die Chemnitzer Catering-Tagen.
Weil das merke ich auch, dass wir mit dem, was wir privat tun, was unser privates Warum nach vorne treibt und auch unsere Motivation, uns im Open-Source-Bereich zu engagieren, nach vorne treibt, dass wir davon Leuten, die sowas nicht machen, sehr komisch angeguckt werden. Die können das gar nicht verstehen.
Wie, du machst da was kostenlos? For fun.
Ja, nicht nur kostenlos, ne? Also wenn du das mal zusammenzählst, Hotelübernachtung plus Bahnfahrt plus, plus Zeitaufwand plus Urlaubstage, da fragen sich die Leute schon, warum gibst du da, weiß ich nicht, mittel bis hoch dreistellig aus, um dahin zu fahren.
Ja.
Und dann gibst du sogar noch gratis einen Workshop oder einen Vortrag.
Ja.
Wie bekloppt bist du denn?
Genau.
Und das ist der Zeitpunkt, wo man weiß, dass man mit den verkehrten Leuten redet. Genau.
Ja. Genau. Das ist ein guter Satz, Ende des Themas.
Genau. Aber da würde mich wirklich interessieren, ob Leute bei uns im Chat das ähnlich sehen oder dass sie sowas selber schon mal gemacht haben, ob sie vielleicht ein eigenes Warum haben, was sie vielleicht auch im Chat mit uns teilen wollen. Das fände ich total spannend. Und das hören wir natürlich in den im Vorgeplänkel der übernächsten Episode, also in der nachfolgenden Episode, verlesen dann, wenn es uns erlaubt ist.
Ja. Ja, man muss halt schon sich Zeit dafür genommen haben. Das ist wichtig. Nicht nur was. Und die habe ich mir auch lange nicht genommen. Also erst nur durch den Business Coach effektiv.
Ja.
Genau.
Prima.
Gut, kommen wir zu den Medientipps. Nicht Tooltips.
Medientipps. Genau.
Und zwar habe ich ein Triggerwort. Gendern. Genau, und zwar gibt es die Seite geschicktgendern.de, und das zeigt auf sehr, sehr viele Beispiele für Wörter, die halt in der Regel generisches Maskulinum sind, wie man die abwandeln kann, sodass man kein Binnen-I verwenden muss oder kein Sternchen innen verwenden muss und trotzdem das lesbar ist. So ein paar Sachen kennt man natürlich, wie Studenten und Studentinnen sind dann halt Studierende. Und das sind dann ja auch alle mit drin quasi. Und das gibt es halt auch bei sehr, sehr vielen Wörtern, kann man das auch eben machen. Statt Absenderadresse, dann die Absendeadresse. Und ich habe das implizit gemacht oder explizit halt in meinem Buch gemacht, im DevOps-Buch gemacht. Und ich hatte das in bei einer Amazon 5-Sterne-Bewertung hat mich eine Frau dafür gelobt, dass ich immer mal wieder auch von einer Entwicklerin und von einer Chefin geschrieben habe. Also nicht mit Sternchen, sondern einfach nur halt hier und da halt, mal waren es Frauen, mal waren es Männer. Aber in der Regel habe ich versucht, halt gendergerechte Alternativen zu nutzen, die halt neutral sind und alle halt mit inkludieren.
Ja, ich finde das super.
Und häufig, das hat noch einen netten Nebeneffekt, dass du dann halt häufig auch eher die Tätigkeit fokussierst. Weil wenn man von dem Entwickler spricht oder der Entwicklerin spricht, dann setzt das den Fokus immer sehr auf die Person. aber eigentlich willst du den Fokus ja auch, oder den Jobtitel zum Beispiel, mhm. aber eigentlich willst du ja den Fokus auf die Entwicklung selbst legen. Mhm. Und du bist kein Entwickler, ich bin auch kein Entwickler. Aber wir entwickeln hier und da mal Software. Dann ist es halt eigentlich schon mal besser, sowohl inhaltlich als auch geschlechtsneutral effektiv, wenn man dann halt spricht von diejenigen Personen, die entwickeln.
Ja.
Das kannst du natürlich nicht in jedem Satz machen, sonst lesen sich die Sätze total beschissen. Mhm. Aber dann macht das halt Sinn, so, naja, die Personen mit Entwicklungshintergrund mhm. oder mit Systemadministration, die sich hauptsächlich mit der Systemadministration beschäftigen, für die klappt das dann halt besser. Mhm. Und die Seite geschicktgendern.de hat halt sehr, sehr viele Beispiele, was man verwenden kann. Die werde ich, glaube ich, auch mal häufiger mal verwenden, um zu gucken, so okay, was für Wörter gibt es, die man entgendern kann, effektiv.
Ja. Ich kannte die Seite nicht und ich liebe sie. Ehrlich. Also es ist eine Sache, die ich schon immer gesucht habe. Ich bemühe mich sehr zu gendern und ich weiß, dass ich sehr häufig scheitere. Aber nicht, weil ich es nicht will, sondern weil ich einfach blöd bin. daher bin ich ganz froh, wenn wir, wenn ich da so Möglichkeiten habe, mal nachzuschauen, wie man das auch auf eine andere Art und Weise sagen kann.
Ja.
Ohne dass es halt sich doof anhört.
Ja, genau. Ja, ich meine, ein anderes Beispiel, was ich ja auch gerade sehe, ist der Abteilungsleiter oder die Abteilungsleiter im Plural und dann halt Abteilungsleitung beziehungsweise Abteilungsleitungen. Mhm. Das setzt halt wieder den Fokus auf die Leitung ja. der Abteilung und nicht auf, ist das jetzt eine Person oder sind das mehrere Personen, weil das gibt es auch nochmal.
Ja.
Weil ich rede zum Beispiel auch häufig von meiner Steuerberatung.
Ja.
Weil es ist zwar eine Steuerberaterin und sie hat auch nur Frauen als Mitarbeiterinnen. Mhm. Aber mir geht es ja um die Steuerberatung selbst. Ich kriege eine Steuerberatung. Mhm. Oder eine Lohnbuchhaltung. Ja. Und das ist halt nicht der Steuerberater. Mhm.
Es gibt eine Sache, mit der ich Schwierigkeiten habe, und das ist, wenn englische Jobtitel verwendet werden und die eingedeutscht werden.
Zum Beispiel Coaching.
Coaching oder Ingenieurin oder im Englischen gibt es halt kein Geschlecht an der Stelle.
Ja, ich meine, das wird ja irgendwie dann gemacht, wenn die Wörter vermeintlich, würde ich mal sagen, Standard geworden sind.
Ja, aber dann sollte man sich lieber ein anderes Wort aussuchen. Also das deutsche IN an einen englischen Begriff anzuhängen, halte ich für falsch. Also da habe ich Mühe, da habe ich persönlich Mühe mit.
Ja, also bei kommt bei mir auch darauf an, wie man das Wort verwendet, weil Ingenieurin finde ich komisch, weil du sagst halt Ingenieur. Und Coaching, dann hast du dann eher, was ist Coach auf Deutsch?
Trainer, Trainerin?
Ist auch ja, irgendwie sowas dann halt. Ne? Mhm. Weil da fühlt sich das komisch an. Ich hatte noch irgendein anderes Beispiel, was mir entfallen ist. Mhm. Du hast ja viele Begriffe, wo es Englische sind, die aber so normal eingedeutscht sind. Ne?
Ja.
Ja, aber das sind meistens, glaube ich, auch eher Dinge wie Computer oder sowas und nicht unbedingt.
Ja, auf jeden Fall muss ich sagen, ich finde die Liste ziemlich klasse. Und die ist sehr, 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 sehr umfangreich.
Ja.
Ich sage zum Beispiel häufig, wenn ich über die Firma rede, für die ich arbeite, von Arbeitgeberinnen rede, dass ich von Arbeitgeberinnen rede, von der weiblichen ja. Form. Und weil das in der Schweiz auch zum Teil üblich ist. Und auf der anderen Seite zeigt das auch so ein bisschen die Fürsorgepflicht, die eine Arbeitgeberin gegenüber dem Arbeitnehmer hat oder der Arbeitnehmerin hat. Das ist halt kein Faust an Faust. Das ist ja das, wo ich ehrlicherweise sagen muss, wahrscheinlich Mühe hätte, nochmal in Deutschland zu arbeiten. Dass dieser ständige Krieg zwischen Arbeitgeberin und Arbeitnehmerin.
Ja.
Das ist ja Miteinander. Man versucht ja zusammen was zu erreichen.
Ja. Ja, wobei ich gucke gerade auch nochmal ein bisschen über die Liste. Nicht jedes Beispiel finde ich gut, die da gelistet werden, wie Hacker, Plural. Mhm. Personen, die fremde Digitaldaten nutzen, finde ich ja so. Ja. Hackende finde ich halt auch komisch. Oder hackende Person geht wiederum halbwegs.
Hexe,
genau. Das ist ja bei dem beim CCC gibt es ja die Hacker und die Hexen.
Ja, genau.
Aber dann von einer umfunktionierenden Person um funktionierende Personen zu reden, finde ich dann, nee.
Ja, also ich nehme es mit einer Prise Salz natürlich. Aber
ja, jetzt, nicht jedes Beispiel halt.
Ja, genau, nicht jedes Beispiel. Ich habe jetzt neulich, ich versuche immer den Begriff Blacklist zu vermeiden.
Ja.
Und ich habe immer damit Allowlist und Denylist gearbeitet, was für mich ganz gut funktioniert hat. Und
das ist auch genauer.
Ich fand aber auch Graylist ganz interessant eigentlich als Begriff. Graylist und Whitelist.
Ja. Was gibt es denn als Alternativbegriff für Graylist?
Ja, dann sind wir für mich wieder bei Allowlist und Denylist.
Ja, aber das sind ja verschiedene. Ich meine, die Graylist ist ja ein Mix aus
aus Schwarz und Weiß. Ja, eigentlich schon, ja.
Ja, genau, das meine ich ja.
Ich weiß, was du meinst. Ich weiß es nicht, aber das zeigt halt da, dass man bei inkludierender Sprache schon gut aufpassen muss.
Ja.
Vor allem, und das glaube ich, ist bei den meisten so, dass sie es nicht so meinen. Dass sie es gerne inklusiv formulieren wollen und dann ihnen die Worte fehlen, es inklusiv zu formulieren.
Ja. Genau, ich spreche halt auch häufiger eher von Leuten als von Jungs.
Ich spreche manchmal und häufiger von Personen und Menschen.
Ja, genau, das gucke ich dann auch Leute, Personen, Menschen, weil das halt einfach neutral ist.
Genau.
Menschen mit Migrationshintergrund und nicht irgendwie sowas.
Ja.
Genau. Oder Leute, die zur Fahrschule gehen. Oder Personen, die zur Fahrschule gehen.
Wobei ich gerade sagen muss, dass meine Nichte gerade ihre Theorieprüfung bestanden hat, aber das ist ein anderes Thema. Ich bin ja total überrascht, aber jetzt kommen wir in Schwafeln, wie teuer ein Führerschein in Deutschland geworden ist. Mein lieber Herr Gesangsverein.
Was waren das? 3.000, 4.000? 3.000 bis 4.000 ungefähr?
40 Pflichtstunden?
Ja, 40, bei mir, erzähl weiter.
Ich hatte 10 und das war damals schon viel. Das war schon nach einer Reform. Die vor mir hatten gar keine Pflichtstunden.
Ja.
40 Pflichtstunden?
Bei mir waren es, ich weiß nicht mal, wie viele Pflichtstunden waren nur die Sonderfahrten bei mir. Und ich rede hier von 2010.
Ja.
Und du musstest halt natürlich normale Stunden machen. Die meisten sind aber am Ende zwischen 30 und 40 gelandet. Die meisten aber eher bei 40.
Ich habe 14 gehabt.
Ja, schau, wie du fährst.
Nein, ich hatte irgendwie 5 Überlandfahrten, 3 Nachtfahrten und 2 Autobahnen oder umgekehrt, das weiß ich jetzt nicht mehr.
Genau, das waren auch so die Pflichtsachen, die musstest du zwangsläufig machen, aber halt auch normale Dinge überhaupt richtig.
Ich hatte meine dritte Fahrstunde schon auf der Autobahn.
Ja, das weiß ich bei mir nicht mehr.
Nein, ich will damit nur sagen, dass sich das schon enorm verändert hat.
Die Preise haben sich halt extrem verändert, ja.
Ja, und allein, ja, und selbst wenn sich die Preise nicht verändert hätten, wenn du die vierfache Anzahl an Fahrstunden brauchst, dann wird der Führerschein noch nahezu 4-mal so teuer.
Ja, ich hatte ja auch 40, knapp 40, 35, 40 Fahrstunden. Ja. Und bei mir war es nicht so teuer wie heute.
Ja.
Bei mir waren es irgendwie 1.200 Euro oder sowas und nicht
3. Echt?
Ja, ja, ja. Deswegen sage ich ja, das ist nicht die Fahrstunden selbst, sondern die.
Also ich hatte auch kurz über 1.000 Euro, das ist spannend, ja.
Irgendwas zwischen 1.000 und 1.500, aber das ist halt die letzten 10 Jahre oder die letzten 5 Jahre vor allem halt extrem teuer geworden.
Ja, ja nun.
Aber ja.
Genug gelästert.
Aber mein Bruder wohnt ja in Australien und der findet die Autofahrer da schrecklich und findet die in Deutschland super.
Mhm.
Und da meinte ich so, die fahren doch hier auch bekloppt und sonst was. So Reißverschlussverfahren funktioniert doch hier auch nicht und bla bla. Mhm. Da meinte so, ja, der Unterschied ist aber, dass hier alle zur Fahrschule gehen müssen und das halt ordentlich lernen. Während du in Australien halt so ein L-Board hinten aufs Auto klatscht und fährst dann mit deinem Vater oder Mutter.
Ist ja in der Schweiz auch so.
Und da lernst du natürlich ganz anders, beziehungsweise ist halt Homeschooling mehr oder weniger. Und das kann halt gut sein, ist es aber häufig dann halt auch nicht. Und dann fahren halt alle bekloppt.
Kann ich für die Schweiz bestätigen. Also nicht, dass alle bekloppt fahren, aber die haben auch L hinten dran. Die lernen auch mit dem Elternteil zum Beispiel. Und das Stimme ist ja, dass sich die Sachen weitergelehrt werden, die dann auch falsch sind, zum Teil. Ja. Als ich mit dem Führerschein fertig war, war mein Vater total überrascht, dass man 100 auf Landstraßen fahren darf. Er hat Tempo 90 gelernt. Das ist jetzt ein geringer Unterschied.
Ja.
Aber hier ist, glaube ich, erst in den 2000ern der Fußgängerüberweg als verbindlich halten anerkannt worden.
Ja.
Und manche Eltern bringen das heute noch nicht bei.
Ja, genau, solche Sachen. Hm? Mein Vater auch, aber es war genau das Gleiche. Es war jeder Generation, glaube ich, so.
Ja, genau.
Aber ja, da gibt es viele. Als ich in Australien dann vor ein bisschen über ein Jahr selbst rumgefahren bin, habe ich aber auch gemerkt, wie schlimm das da ist.
Sag nichts über deinen Vater, ich bin fast genauso alt.
Genau, die 12, 13 Jahre.
Ja, ist das 13 Jahre? Ich weiß
gar nicht. Mein Vater wird jetzt 70.
Ja, dann sind es 12 Jahre. Ja.
Ja, siehst du, ich bin näher an deiner Nichte als an dich, alterstechnisch.
Ja. Könnte mein Sohn sein. Da kann man mal sehen, was ich schweigen habe. Also anderes Thema. Aber geschickt gendern ist wirklich eine Webseite, die man kennen sollte. Ich finde das super, dass du die geteilt hast. Also
genau, das kam auch als Kommentar auf LinkedIn, nachdem ich das gepostet habe mit meiner Bewertung bei Amazon, wo ich gelobt wurde.
Ich finde das gut.
Kommen wir zu deinem Medientipp.
Ja, genau. Ich habe einen Artikel als Medientipp, The Success Trap. Und da geht es vor allem darum, dass man, wenn man Erfolg hat, dass man Schwierigkeiten hat, ohne Vorbehalte was Neues zu machen, weil man immer an diesem Erfolg gemessen wird. Also am einfachsten erklärt sich das vielleicht dadurch, dass man sagt, wenn ich 10.000 im Jahr verdiene, dann würde ich keinen Job annehmen, bei dem ich 8.000 verdiene, weil es ja eine Verschlechterung ist. Mhm. Und The Success Trap zahlt genau darauf ein, wenn man irgendwo Erfolg gehabt hat, dann möchte man ja nichts machen, was den Erfolg zunichte macht, sondern man möchte wenigstens das, was man mit dem Erfolg erreicht hat, weitermachen. Das heißt, je erfolgreicher man wird, desto begrenzter werden die Wahlmöglichkeiten und desto weniger wird die Freiheit. Mhm. Da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht und ich war relativ überrascht und das hat mich echt eine Woche oder zwei beschäftigt, mich damit auseinanderzusetzen. einfach mal ein ganz anderer Blick. Also Erfolg ist nicht nur gut. Es begrenzt auch Möglichkeiten und nimmt Freiheiten.
Ja, ich musste auch sofort an die an diese Grafik denken, wo du quasi, also du hast ja deinen Lebensweg, was du halt in gut und schlecht quasi einsortieren kannst und dann bewegst du dich im Graphen nach oben im Sinne von besser und hin und wieder gibt es natürlich Schritte und halt von links nach rechts auf der X-Achse und auf der Y-Achse halt irgendwie noch besser und schlechter quasi und dann hast du natürlich immer mal wieder halt so, okay, du lernst dazu, es geht höher, du machst Fehler, dann gehst du ein bisschen zurück, aber davon lernst du auch wieder, also geht es irgendwie wieder hoch und irgendwann bist du dann, keine Ahnung, bei, sagen wir mal, in der Mitte des Graphen. Und du kannst dann ja auch weiterlaufen Richtung besser oder du kannst halt nach unten laufen. Und wenn du aber die ganze Zeit Angst hast, was falsch zu machen oder zu wenig zu machen, dann machst du vielleicht genau das falsch, was du machst.
Ja.
Und dann sind wir wieder bei deinem Thema.
Und dann sind wir wieder bei Fear of a Better Option. Ja, genau.
Genau.
Dann schließt sich so ein bisschen ein Kreis. Aber mich hat der Artikel wirklich sehr, sehr stark ins Nachdenken gebracht, weil ich meine, wir haben beide schon ein bisschen was erreicht in unserem Leben. Und wenn man sagt, dass das, was wir erreicht haben, uns unfreier macht, das finde ich schon, ich habe das nie so gesehen. Musste dem Artikel aber recht geben.
Ja. Ja, ich meine, manchmal merke ich das dann halt auch so, dass als ich bei dem Kunden, bei dem ich jetzt bin, auf Leute getroffen bin, mit denen ich schon früher mal an anderen Stellen gearbeitet habe. Mhm. Und der eine dann zu mir meinte und so, als er dann gehört hat, dass ich da anfange und wir halt irgendwie 5 Jahre oder 6 Jahre halt nichts voneinander gehört haben, dachte er sich, was, der kommt hier hin? Also im Sinne von, auf das Niveau hier bringt er sich hier runter. Mhm. Dann dachte ich so, ja, könnte man jetzt schlecht sehen, aber ist das dann halt auch, muss man aber halt nicht.
Ja, vor allem, es kommt ja auch immer darauf an, welche Metrik man anlegt. Ne? Also es kann ja sein, dass was sich von außen schlechter anfühlt, für dich selber besser ist.
Ja, und einige Sachen weiß man natürlich auch nicht, bis man da drin ist.
Ja, also meine Eltern hatten immer als maximales Ziel, Nachkriegsgeneration, möglichst viel Geld zu verdienen. Und unser Ziel ist dann eher, zufriedener zu sein. Natürlich ab einer bestimmten Menge an Geld, die wir haben.
Ja.
Ne? Das muss man dann auch immer sagen. Aber die Wertigkeit ist zum Teil unterschiedlich.
Ja.
Also ich möchte meine Rechnung natürlich schon bezahlen können, aber ich möchte auch was haben, wo ich nicht jeden Tag mit Ärger zur Arbeit gehe, sondern eher, wo ich abends auch zufrieden nach Hause komme.
Ja, genau. Dass du nicht drüber nachdenken musst, ob du jetzt was kaufst zum Mittagessen, weil du Hunger hast oder nicht.
Ja, genau. Das die Grundbedürfnisse müssen in jedem Fall gestillt sein, genau.
Ja. Ja, das fiel mir vor allem dann auf, als ich meine Neuseeland-Tour hatte.
Ja.
Und ich jeden Tag außerhalb essen musste.
Ja.
Und dann dachte ich so, das ist eigentlich schon viel Geld. Aber dann aufs Ganze betrachtet, denke ich so, ach, ob ich jetzt das diese 15 Euro pro Tag jetzt habe oder nicht habe, fällt mir am Ende dann auch nicht mehr auf. Und das ist schon ein gewisser Luxus, den man sich
ein großer Luxus, ja.
Leisten muss.
Ja.
Dafür habe ich in Hostels gepennt.
Ja. Wenigstens nicht unter der Brücke. Ist doch schon mal ein Schritt nach vorne, genau.
Ich hätte in den Mietwagen pennen können.
Das macht Nackenschmerzen.
Rot genug wäre es gewesen.
Für sie getestet. Ja,
Gut.
Gut, genau.
Muss ich mir auch mal durchlesen. Kommen wir zu den Tooltips. Und ganz überraschend habe ich schon wieder ein Text-to-Speech, nein, Speech-to-Text.
Wir haben zu viel AI in dieser Sendung für TikTok.
Genau, aber wir starten mit dem Warum und nicht dem, nicht mit dem, es ist AI. Es ist AI-powered.
Mit dem nicht mit dem Was.
Genau, außer jetzt hier. ich hatte in zwei Folgen vorher irgendwann Speech-to-Text-Tools empfohlen. Und jetzt kommt das dritte. Das erste war Whisperflow. Das ist ein Venture Capital unterstütztes Ding, was unter Mac und Windows funktioniert. Ich glaube, unter Linux funktioniert das nicht. Mhm. Womit du halt neu modernes Speech-to-Text halt machen konntest. Und das halt auch durch ein LLM zum Beispiel jagen konntest, um dann besseren Text zu haben. Geht halt über deren Cloud und sonst was, musst du bezahlen, ist in dem, und deren Anwendung ist so relativ fett.
Ja.
So, und dann hatte ich aus Super Whisper empfohlen. Super Whisper war, glaube ich, auch Mac-only, ich weiß das gerade gar nicht mehr. Oder Mac und Windows, aber nicht Linux, kann das sein. Mhm. Das war halt auch dann kommerzielles Tool oder quasi, dass du einen Preis zahlen konntest oder kannst, wenn du es verwenden willst. Mhm. Kann aber auch relativ viel. Die meisten Features braucht man aber irgendwie auch nicht. Oder brauchte ich nicht. Dann gibt es jetzt aber noch das Tool Handy.
Handy.
Genau. Handy.computer, unter der URL erreicht man das. Und das ist ein Open Source Speech to Text Tool, was unter Mac, Windows, Linux funktioniert, was zum Beispiel nicht unter Android und iOS oder so funktioniert. Whisperflow funktioniert ja, glaube ich, auch unter iOS zumindest. Hm. Und das Prinzip ist halt nahezu genau gleich. Du kannst runterladen quasi, welche Open-Source-Modelle oder Open-Weights-Modelle du verwenden möchtest, um den Speech-Text zu machen. Da gibt es zum Beispiel OpenAI Whisper. Das kannst du dir so, es steht unter MIT-Lizenz, kann man sich so runterladen. Das wird zum Beispiel auch bei uns verwendet im Podcast, um die Transcriptions zu erzeugen. Aber es gibt zum Beispiel dann auch Parakeet, was da empfohlen wird. Womit man dann halt auch transkribieren kann, was dann zum Beispiel auch schnell ist und genau ist. Und die kannst du halt runterladen und fertig. Und da kannst du dir natürlich entscheiden, ob du nicht doch Whisper Large verwenden willst, also größeres Modell, was so langsamer ist, aber dafür genauer ist. Weil bei mir kommt das zum Beispiel so, dass bei Handy, wenn ich dann dort nutze und Castro Brauxel sage, dann kommt da Castro Brauxel raus.
Ja, ich dachte, war eine Eikel.
und das funktioniert ja dann bei Whisper Flow oder Super Whisper dann zum Beispiel ein bisschen besser. Mhm. Wobei ich das jetzt nicht so ausführlich getestet habe. Und das ist dann halt schon praktisch, weil manchmal kannst du dann diverse Sachen dann halt schneller runterschreiben. Ich nutze das so nicht aktiv. Ich habe zwar jetzt dreimal ein Tooltip gehabt zu diesem Speech-to-Text, aber es macht halt schon einen krassen Unterschied, was es heute gibt, zu dem, was es halt vor der AI-Ära gab.
Ja.
Und ja, Handy ist halt Open Source, ist halt das Schöne.
Ja. Ich benutze auch manchmal Spracheingabe, um Aufgaben zu erfassen.
Ja.
Einfach kurz.
Ja.
Muss ich zwar nachbearbeiten, aber es ist egal, dann habe ich es nicht mehr im Kopf.
Ja. Ja, ich meine, ich habe es auch letztes Mal erwähnt, dass ich dann einen Artikel den muss ich auch noch weiterschreiben, habe ich auch schon 3 Monate nicht gemacht, dass ich dann halt einfach da reingeredet habe und dann bin ich halt schneller mit dem Schreiben.
Ja.
Genau. Aber du kannst dann auch bei Handy zum Beispiel benutzerdefinierte Wörter eintippen, wie Castrop Rauxel wahrscheinlich.
Genau, automatisch übersetzt nach Wanne-Eickel. so wie das halt muss.
Genau.
Prima.
Gut, so viel dazu.
Ich habe auch was und da hast du ja im Vorgespräch gesagt, schon wieder eine Wetter-App. Ja, schon wieder eine Wetter-App. Diesmal als Flatpak. Und zwar ist das Musam. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Das ist eine sehr schön gestaltete Wetter-App für einen Chrome-Desktop. Ich habe auch erklärt, warum ich eine Wetter-App brauche. Und zwar muss ich natürlich täglich mit meinen Hunden raus. Also gibt es auch als Snap übrigens, wollte ich noch sagen. Und da ist es schon gut, wenn man geht und es nicht regnet. Also wenn man sich regenfreie Zeiten raussuchen kann.
Ja.
Und deswegen habe ich eine Wetter-App und ich habe, man kann halt jeden beliebigen Standort da reintragen. Und ich kann auch gucken, wie das Wetter bei meinem Bruder zu Hause ist. Direkt vor der Haustür. Nein, also zumindest in der Stadt ist oder wie es bei dir in Wanne-Eickel oder in Castrop-Rauxel ist. Genau. Und einfach schön gestaltet, sind alle Informationen drin, die man so braucht, auf einer relativ kleinen Seite. Für mich lohnt sich das.
Ja. Und wie oft wechselst du deine Wetter-Apps?
Gar nicht so häufig. Nicht so häufig wie die Linux-Distribution.
Weil du hast jetzt auch so zwei, aber das war fürs Handy, glaube ich.
Das war's fürs Handy. Breezy Wetter fürs Handy, genau.
Ja, okay. Na gut, das ist was anderes.
Ja. Ja, und jetzt bei mir ist es auch so, ich bin ja, wenn ich nach, ich wohne ja in der Nähe von Zürich und mein eigentliches Team, in dem ich bin, das ist in Bern. Und wenn ich nach Bern fahre, möchte ich schon wissen, wie das Wetter wird, nicht, dass ich die verkehrten Klamotten anhabe, weil da sind 100 Kilometer dazwischen, da kann das Wetter schon, ja, 3, 4, 5 Grad unterschiedlich sein.
Ja. Ja. Ja, du gehst häufiger raus, als ich joggen gehe. Ganz überraschend.
Ja, ich gehe sogar häufiger am Tag raus, als du wahrscheinlich vor der Tür bist.
Ja. Ja, die 200 Meter zähle ich nicht rein, von zu Hause bis zum Büro.
200 Meter sind es bei mir nie.
Ja, yeah, genau, deswegen zähle ich das nicht, weil das ja zwar vor die Tür ist, aber naja.
Genau.
Da kann ich schnell rüberhuschen und werde immer noch nicht nass, so gefühlt.
Ja, zwischen den Tropfen durchlaufen, genau.
Ja, yeah, genau.
Gut, prima.
Damit sind wir im Nachgeplänkel. Ja. Wir sehen uns ja in ein paar Wochen, und zwar auf den Chemnitzer Linux-Tagen.
Ja.
Und sind Vorträge von dir angenommen worden?
Ja, es ist ein Vortrag angenommen worden.
Cool, von mir auch. Ich wusste das gar nicht.
Oh, Red, sag doch mal, welcher Vortrag von dir angenommen wurde.
Mein Vortrag, wie hieß denn der nochmal? Freitagnachmittag, Zeit für ein Deployment.
Ja, mein Vortrag ist von der Idee zum Fachbuch. Den habe ich vor 12 Jahren schon mal auf dem Linux Day in Dornbirn gehalten, diesmal mit AI, diesmal mit ein paar mehr Informationen und ich muss noch ein paar Fragen zusammenstellen, die ich an die Verlage schicke, um das geballte Wissen damit mit reinfließen zu lassen.
Ja, so viel Zeit hast du nicht mehr.
Ja, es geht ja relativ schnell. Ich habe
die Antworten.
ich habe meinen persönlichen Lektor, der ja auch dein Lektor ist, den habe ich ja schon angespitzt, der hat sofort den Verlagsleiter mit in Kopie genommen. Da werde ich dann Antworten bekommen.
Ah, ja.
Und 2, 3 andere Verlage sind jetzt alle bei Heise, was irgendwie auch kein gutes Zeichen ist. werde ich dann meine Ansprechpartner nochmal anspitzen. Und es muss ja nicht hundertprozentig repräsentativ sein. Es soll ja eine Idee davon geben, was man tun muss, um ein Buch im Regal stehen zu haben. Ich werde dich wahrscheinlich auch nochmal interviewen.
Oh nein.
Und vielleicht noch jemand anderen. Genau.
Ja, da komme ich mit rein und dann werde ich dich aber korrigieren.
Ja, mach das
mal. Das ist falsch, was du da sagst. Das stimmt nicht.
Ja. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch auf die Diskussion danach. Wir schreiben gerade an der 8. Auflage unseres Linux-Buchs.
Du warst ja seit der ersten Auflage dabei, ne?
Ich war eigentlich Mitinitiator, ja.
Ah, okay, du bist schuld.
Ja, einer von zweien. Der zweite ist schon lange nicht mehr da. Der hat das erste Buch schon nicht mehr mitgeschrieben, der die eigentliche Idee hatte.
Echt, wer war denn das?
Markus Fischer, damals in der Ubuntu-Community auch sehr, sehr aktiv, der mich ins Buch geholt hat und dann wollte er sich auf seine Dissertation eher stürzen als auf das Linux.
Ja, okay. Aber der hat auch andere Bücher geschrieben, kann
das sein? Ja, viele Ubuntu-Bücher geschrieben, ja.
Ja. Gibt es Ubuntu-Bücher eigentlich noch? Ich glaube nicht, oder? Also zumindest nicht diese fetten Oschis.
Das weiß ich nicht mehr.
Es gibt auch diese Einstiegsbücher, aber ja.
Den Kofler gibt es natürlich immer noch.
Ja, gut.
Der Kofler.
Der Kofler. Ja, ich mache den Vortrag von der CLC, den ich im November gehalten habe, mache ich quasi jetzt nochmal. Nur halt auf Chemnitzer Linux-Tagen. Da wird es auch aufgezeichnet. Das heißt, da gibt es eine Aufzeichnung für später. Ich glaube, auf MediaCCC landen die mittlerweile, was ich auch ganz gut finde.
Ja.
Und da werde ich aber nochmal deutlich überarbeiten, auch mit dem Feedback, was ich da bekommen habe.
Ja.
Und es wird keine Dauerwerbesendung.
Also das ist auf jeden Fall der Videoaufzeichnung zugestimmt.
Ja, genau. Habe ich zugestimmt.
Genau.
Genau, aber ja, ich freue mich drauf, 28. 29. März in Chemnitz, also für die kurz Entschlossenen, die können da noch hinkommen.
Ja.
Da sind auch diverse Freunde von uns mit Vorträgen vorhanden.
Also, Familientreffen halt, genau.
Ja, genau. Ich freue mich zum Beispiel auf den Jörg mit Der Kunde lügt immer und im Support kann niemand lesen.
Ja.
Das ist auch ein schöner Titel.
Ich freue mich auf den Vortrag, der direkt nachkommt. Schlecht über Technik schreiben, glaube ich, heißt der.
Richtig schlecht über Technik schreiben, stimmt.
da bin ich gespannt drauf. Das passt dann zum Buch ziemlich gut, glaube ich. Und
ja.
Also es gibt einige Vorträge, die ich spannend finde und die ich gerne sehen möchte.
Ja, ich wollte auch noch bei Digital souveräne Partei, Fragezeichen, zwischen Anspruch und Wirklichkeit von Thorsten.
Zum Toddy, ja, da möchte ich auch in jedem Fall hin.
Genau, von den Grünen. Die Grünen! Genau. Und es gibt aber auch noch ein paar DevOps-Talks, wobei ich mich über einige Sachen, wo ich da auch sitze, denke, ein Talk namens Jenkins Showcase. Dann denke ich so, Jenkins.
Gesehen, gelacht, F8. Ja.
Genau, okay, auch von damals.
Ja, ich habe bis auf eine Lücke von 2 Stunden habe ich, glaube ich, für jeden Slot einen Vortrag gefunden, den ich gerne sehen möchte.
So genau habe ich, glaube ich, noch nicht geguckt.
Und wie es dann immer so ist auf Veranstaltungen, werde ich die sowieso nicht alle sehen, sondern mich irgendwie draußen verquatschen.
Ja.
Was dann auch wichtiger ist, weil die meisten kann man im Video nachschauen.
Also was man da nie tut.
Wir sind halt von den vom Organisationsteam gefragt worden, ob wir einer Videoaufzeichnung zustimmen. Das haben wir.
Ja, das haben so gut wie alle, aber nicht alle gemacht.
Ja. Und dann kann man das hinterher dann auch angucken.
Hier, da ist noch ein, du wolltest doch mal Videoschnitt lernen. Da gibt es einen How-To oder auf Videos mit KDE in Live.
Ja.
Erstellen.
Habe ich, glaube ich, auf der Liste. Ja, ich wollte es wirklich lernen. Ja, ist schon richtig.
Ja. Gut.
Also wir würden uns freuen, euch zu sehen. Wenn ihr auch auf den Chemnitzer Linux-Tagen seid, dann meldet euch auch gerne per Mail oder Mastodon oder Matrix.
Spricht euch nicht ganz weird an.
Ja, dann können bestimmt auch abends ein Kaltgetränk zusammennehmen.
Oder, das wäre auch sehr inklusiv.
Oder tagsüber ein Heißgetränk.
Toll, ich will aber tagsüber ein Kaltgetränk und abends ein Heißgetränk.
Mach doch deinen Scheiß alleine. Geh doch, wo du wohnst. Genau. Prima. Dann, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann könnt ihr jetzt langsam abschalten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.